Willkommen zu einer neuen Ausgabe jener Sendung, die Neuigkeiten aus der Wissenschaft kolportiert. Die heißt Wissenschaft und ist mit Florian Freistetter. Hallo Florian.
Hallo Holger, mit dem es ja auch ist.
Ich habe zwei Nachrichten gefunden, wo ich dachte, ich bringe einfach nur die Überschriften mit. Florian kann das besser.
Okay.
CERN findet neuen Hinweis darauf, wohin all die Antimaterie verschwunden ist.
Ja, das habe ich auch gelesen. Und die liegt da irgendwo rum.
Genau. Die ist in Zimmer 12, ist die Antimaterie.
Ja, genau. Nee, das ist eine ganz spannende Geschichte, weil die Frage, um die es in dieser Nachricht geht, ist eine der, wenn man so will, großen Fragen der Physik, großen unbeantworteten Fragen der Physik, oder wenn man es noch ein bisschen weniger physikalisch interpretiert, eigentlich eine der großen Fragen überhaupt der Menschheit.
Warum ist überhaupt irgendetwas und nicht vielmehr nichts?
Ganz genau, das ist die Frage. Warum gibt's was und warum gibt's nicht nichts? Und wir wissen, ja, Urknall und die ganze Geschichte, da wissen wir schon recht viel, das lasse ich jetzt aber alles aus. Wir wissen aber nach allem, was wir wissen, dass die Materie, die bei dem Urknall entstanden ist, vor 14 Milliarden Jahren, aus gleichen Teilen Materie und Antimaterie ist. Das sagt halt so das Gesetz.
Das ist so, genau. Das sagt das, genau. Es ist in Übereinstimmung mit der Prophezeiung. Also
ganz genau. Nee, aber weil ganz ein Erhaltungsgesetz. Also wenn aus Energie Materie mc Quadrat ist ja austauschbar, sagt Einstein. Und wenn du jetzt aus Energie Materie rausschmeißt, dann müssen da gewisse Dinge erhalten bleiben und so. Und wenn ich da ein Teilchen raushol aus der Energie, dann muss da gleichzeitig ein Antiteilchen mit rauskommen, damit das alles ausgeglichen ist. Jetzt sehr, sehr, sehr vereinfacht gesagt. Das heißt, Urknall, Materie, Antimaterie in gleicher Menge, und Materie und Antimaterie machen das, was man sich so denkt, dass sie machen, was man auch weiß, wenn man nicht Physik studiert,
sagt, die löschen sich aus. Gegen,
genau. Und dann sollten die sich wieder ausgelöscht haben. Es ist jetzt aber so, dass Dinge da sind. Also muss irgendwas übrig geblieben sein. Und die Frage ist, warum ist das so?
Und ja, Florian.
Die Antwort darauf wissen wir nicht, aber offensichtlich muss irgendwas passiert sein, dass das so gelaufen ist. Und da sucht man eben in der Teilchenphysik nach entsprechenden Symmetriebrechungen, nach Unterschieden, wo sich Materie und Antimaterie vielleicht doch unterschiedlich verhalten. Und wenn das so ist, wenn es diese Beispiele gibt, dann kann man sagen, okay, dann da bin ich auch zu wenig Experte dafür. Da müsste man sich mit den ganzen Eichfeldern und Higgsfeldern und alles
im Universum. Ich wollte fragen, wie kann man überhaupt sehen, wie sich Antimaterie verhält, wenn sie im Grunde nicht...
Das kann man machen. Okay. Das kann man machen, weil man kann ja Antimaterie künstlich herstellen. Das geht ja.
Okay.
Ja, das machen die am CERN. Da gibt's, die erzeugen ja Teilchen. Das ist ja das Ding, warum wir diese großen Maschinen da hinbauen. Wir lassen da Dinge aufeinander krachen und dann entsteht da Energie, und aus der Energie entstehen Teilchen. Und da kommt natürlich auch Antimaterie raus, und dann musst du dich halt nur entsprechend mit sehr, sehr viel technischen Aufwand drum kümmern. Das kann man sich in der wissenschaftlichen Dokumentation ansehen, die verfilmt worden ist mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Ich habe schon gedacht, ich wollte gerade einen Witz machen, aber ich habe die Details vergessen. Wie heißt
aber dieser mit Tom Hanks in der Hauptrolle hat schon was Lustiges an sich.
Ja, wie heißt denn dieser grauenhafte Autor, der da Anfang des Jahrtausends diese grauenhaften Bücher geschrieben hat? Angels and Demons, Da Vinci Code.
Tom Hanks, der hieß Illuminati Dan Brown.
Ja, genau, man hätte ihn gern vergessen können, aber...
Nee, ich mache jetzt einen Affiliate-Link in die Shownotes, damit sich alle Leute Dan Brown-Bücher kaufen oder wenigstens draufklicken, um...
Ja. Das Ding ist, ein Buch, man kann ein Buch von Dan Brown einmal lesen, das geht. Da ist es dann wirklich ausreichend, interessante Handlung, Popcorn, Literatur, wenn man so will. Aber sobald du... Sobald du das Buch nochmal liest, dann merkst du, dass es dumm ist. Und sobald du ein anderes Buch von ihm liest, merkst du, es ist exakt dasselbe Buch, nur die Leute heißen anders.
Ja, aber was man ihm zugutehalten muss, ich hatte damals, glaube ich, Illuminati gelesen.
Ja.
Und ich finde dieses ganze Verschwörungsuniversum, finde ich ja schon seit 30 Jahren total interessant. Und ich fand nach Illuminati, das war sauber ausrecherchiert. Also der hat schon... Also die Recherche hinter diesem Buch, die war sehr, sehr gut. Also diese ganze Idiotie, die sich da so erzählt, seit Jahrhunderten und wahrscheinlich Jahrtausenden, das war wie nennt man das denn? Also ja, war eine gute Recherche. Also der hat sich da wenig aus dem Hintern gezogen an Sachen, sondern einfach nur aufgeschrieben, was die Spinner wirklich spinnern.
Ja, Er kann halt nur nicht gut, er muss halt immer Wissenschaft drin haben in seine Bücher. Und das ist halt ein Problem, weil er hat keine Ahnung, wie Wissenschaft funktioniert. Also irgendein Rezensent, ich weiß nicht mehr, wer es war, nicht mal ob Mann oder Frau. Ich habe es irgendwann mal gelesen, da stand, Dan Brown schreibt so, wie dumme Menschen glauben, dass schlaue Menschen reden. Das trifft es ziemlich gut.
Sehr schön. Ja, zurück zur Antimaterie.
Ja, genau. Da gibt's, ich mir ist halt eingefallen, weil ich glaube, das war hier Illuminati, wo die Antimaterie-Bombe am CERN vorkommt.
Ja, also oder da, das andere Buch von ihm, aber ist ja egal, ist ja ein und dasselbe.
Genau, aber das so geht's nicht wie in diesem Film, aber man kann am CERN tatsächlich Antimaterie herstellen und so lange aufbewahren in dem Sinne, dass man die erforschen kann.
Ja, aber da reden wir von Sekundenbruchteilen, oder?
Ja, das auch. Und wie gesagt, nicht jetzt irgendwie so viel, um den Vatikan wegzusprengen, sondern wirklich einzelne Teilchen. Also von dieser, ein Zitat aus dem Film, hochbrennbaren Substanz,
Antimaterie. Okay, das ist, ich wette, dass das mal wieder einer von diesen unzähligen mittelmäßigen Dialogbuchautoren war und einer von diesen unzähligen mittelmäßigen Synchronregisseuren oder Synchronautoren, Synchronregisseuren, die irgendwas aus dem Englischen. This is a hot substance.
Ja.
Aha, das übersetzen wir mal mit hochbrennbar, das verstehen die Leute, weil deutsche Übersetzungen von ausländischen Filmen immer schlecht sind.
Ja, genau. Also, wie auch immer. Im CERN sind sie jedenfalls ein bisschen besser drauf als die Synchronbüros der deutschen Filmindustrie. Die machen Antimaterie, ich weiß nicht, kann es ja detaillich erklären, die schießen mit Protonen, mit sehr schnellen Protonen auf irgendein Ziel, wahrscheinlich so Metallblock und so weiter, und dann fliegt da halt Materie und Antimaterie raus und dann muss man mit Magnetfeldern und anderen Feldern und so weiter das alles trennen, sodass du wirklich nur die Antiteilchen kriegst und da bleibt halt sehr, sehr wenig übrig. Also da hast halt so ein paar Antiprotonen, die da rauskommen, also das Antiteilchen zum Proton, Kernbaustein, und dann musst du dir halt angucken, wie das funktioniert. Da kannst du es vermessen, aber du kannst halt irgendwie so die Eigenschaften messen, Masse zum Beispiel und so. Bis jetzt hast du nie große Unterschiede gefunden, außer eben der elektrischen Ladung, was der Unterschied ist zwischen Materie und Antimaterie. Die können dort sogar Antiatome machen. Das heißt, sie haben Antiwasserstoff zum Beispiel zusammengebaut dort. Dann nimmst du halt ein Antiproton als Kern und außenrum ein Positron als Hülle, im Gegensatz zum Proton als Kern und Elektron als Hülle bei einem normalen Wasserstoffatom. Und dann kannst du das auch untersuchen. Und was sie auch gemacht haben, ist Positronium. Das klingt sehr braunig, aber ja. Positronium ist...
Positronium.
Ja, Positronium, das gibt es in der Natur nicht. Das hast du ein Elektron und ein Positron, die quasi, ich frage mich nicht wie genau, so zusammengebastelt werden, dass sie eben nicht sich auslöschen, sondern untersucht werden kann. Mhm. Und jetzt wird das da alles vermessen und so. Und bis jetzt hat man an diesem LHC-Experiment keine großen Unterschiede gefunden. Man hat entsprechende Unterschiede schon früher gefunden. Also es gibt solche Symmetriebrechungen. Ich glaube, die muss ich mal ganz kurz schauen. CPT heißt, glaube ich, eine dieser Symmetrien. Das steht für Charge. Was könnte P sein? Parity, Entschuldigung. Ja, Parity und Time. Und das ist eine so eine Invarianz. Also normalerweise denkst du, okay, ich nehme halt hier irgendwie, keine Ahnung, ich ersetze alle Teilchen durch Antiteilchen und dann schaut die Welt identisch aus.
Nur halt andersrum, ja.
Genau, ist aber nicht so, sondern du musst noch mehr machen. Also es gibt dieses so eine CPT-Theorem, eben Charge, Parity, Time, Ladung, Parität, Zeit. Das heißt, du musst einerseits mal die Teilchen durch Antiteilchen ersetzen. Das ist das C, Charge, die Ladung wird ausgetauscht. Dann musst du die Parity durchführen. Also das heißt, du musst alles spiegeln. Du musst alle Teilchen nochmal spiegeln und dann das Ganze in der Zeit rückwärts ablaufen lassen. Und das ist quasi das, da, wenn du das alles machst, dann ist die Welt wieder so, wie sie vorher war. Dann ist alles wieder identisch.
Ja.
Und ja, das kannst du nicht viel drauf sagen, wahrscheinlich, weil das jetzt. Ja,
weil das ist, ich nehme das hin.
Ja, nee, das ist eine Lösung, weil es gibt da gab es einen Nobelpreis für die CP-Verletzung. Ja, das
klingt auch gut.
Ja. Na, das ist wenn du einfach nur C und P machst, also wenn ich einfach nur Teilchen durch Antiteilchen ersetze und alles spiegel, ja, dann sollte eigentlich alles identisch sein, aber, und das hat man eben schon irgendwann in den, wann waren das, in den 50er Jahren, das war diese chinesische Wissenschaftlerin, die keiner kennt und die auch nie einen Nobelpreis bekommen hat, Chen Xiongwu hieß die, glaube ich, und die hat nachgewiesen, dass die Teilchen eben nicht CP-invariant sind, also dass die wirklich, dass diese Parität verletzt wird, dass die CP-Verletzung, dass sowas stattfindet, dass das eben nicht identisch ist, und dann haben sie halt diese Zeit noch mit reingebracht, als wenn man diese Zeit auch noch rückwärts laufen lässt, dann bleibt das wieder alles symmetrisch. Und diese CP-Invarianz, darum rede ich die ganze Zeit darüber, das ist eben ein Beispiel dafür, wo man zeigen kann, okay, da ist etwas nicht identisch. Teilchen und Antiteilchen sind nicht identisch, weil das verletzt ist und man weiß aber nicht, warum das so ist. Da geht es darum, um die Linkshändigkeit und Rechtshändigkeit. Also wenn ich ein Teilchen habe, das ist alles so Quantenzeug, was man sich nicht vorstellen kann. Das sind Eigenschaften, wenn ich jetzt sage, das ist so linkshändig und rechtshändig, halt deine beiden Hände vor dich und jetzt streck Daumen und Zeigefinger aus, so wie wenn du irgendwie so ein Klischee-Regisseur wärst, der irgendwie was schauen will.
Ja. Ja, so, ach so, ja, Kamera, so Kamera ja.
Genau.
Framing.
Genau, ja. Und jetzt hast du quasi, die rechte Hand schaut anders aus als die linke Hand und du kriegst ja auch nicht deckungsgleich.
Ja.
Das ist Parität.
Okay. Ja,
Händigkeit. Und das gibt's bei Teilchen auch in der Quantenversion, die nichts mit dem zu tun hat, was ich da gerade als Beispiel mit den Händen gezeigt habe, aber es okay. Heißt halt einfach so. Und es gibt linkshändige Teilchen und rechtshändige Teilchen. Und
ich finde eigentlich gerade eine sehr geile Idee, die Quantenwelt einfach anhand immer nur falscher Metaphern zu beschreiben, also den Normalsterblichen immer nur anhand falscher Metaphern zu beschreiben, weil kapiert ja eh keiner.
Ja, vor allem, es sind keine richtigen Metapher. Meine Metapher ist ja irgendwas, was anschaulich ist. Und es ist halt nicht irgendwie anschaulich. Das heißt, die einzige korrekte Metapher wäre Mathematik. Aber das ist ja keine Metapher mehr. Das ist ja dann die korrekte Beschreibung. Aber du kannst halt irgendwie zeigen, dass bei bestimmten Zerfallsprozessen ja zum Beispiel nur linkshändige Teilchen und nur rechtshändige Antiteilchen mitmachen. Aha. Aber nicht die rechtshändigen Teilchen und die linkshändigen Antiteilchen.
Warum? Weiß man, warum das
so? Nee, keine Ahnung.
Das machen die einfach so. Das ist ein Zufallsprodukt.
Das ist halt vielleicht weiß man es auch und ich habe irgendwie was nicht mitbekommen, aber das sind halt diese Paritätsverletzungen, wo eben die Dinge, ich tue das einmal quasi rumdrehen, auf links drehen und dann müsste alles gleich sein. Und irgend so eine Verletzung muss stattgefunden haben nach dem Urknall. Irgendwas muss da asymmetrisch gewesen sein zwischen Materie und Antimaterie und deswegen ist ein bisschen mehr von der einen erzeugt worden als von der anderen Art von Teilchen. Und wir suchen halt seit langer Zeit schon nach den Ursachen, warum das so ist. Und jetzt, wir haben solche Verletzungen und solche Asymmetrien schon entdeckt, aber das waren jetzt nicht bei den Teilchen, die die Materie machen. Da gibt's ja die Fermionen und die Bosonen. Mhm. Die Fermionen, wenn ich mich richtig erinnere, das sind die Teilchen, die die Kräfte vermitteln, also sowas wie ein Photon zum Beispiel. Ja, also das die elektromagnetische Kraft vermittelt oder was gibt's noch, so Gluonen, die Kräfte in den Atomkernen vermitteln und so, also die Kraftteilchen, wenn man so will. Und dann gibt's die ganz normalen, also normal ist ja nichts da, aber dann gibt's die Bosonen. Das sind die
Schwere machen.
Ja, außerdem habe ich
noch gerade Bosonen machen dick.
Ja, und ich habe es aber gerade komplett falsch rum erklärt. Echt? Die Bosonen sind die Teilchen, die alles austauschen, die Kraftteilchen, und die Fermionen, das sind die Teilchen, die Materie ausmachen.
Also dann habe ich das aber auch neulich, was heißt neulich, ist auch schon wieder ein Jahr her oder sowas, in einem Interview mit einer Forscherin auch missverstanden, weil ich war jetzt der festen Überzeugung, dass die Bosonen dick machen und ja.
Nein, Entschuldigung, warte mal, du hast mir da jetzt hier mit spontan Quantenmechanik überrumpelt.
Spontane Quantenmechanik, auch schön.
Da brauche ich ein bisschen.
So viele geile Sendungstitel stehen.
Quantenmechanik aus dem Hinterhalt war das hier. Also, wie auch immer, es gibt, genau, Fermionen sind die Materieteilchen und Bosonen sind die Kraftteilchen. So. Okay. Und man hat diese Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie eben schon bei Bosonen zeigen können, aber noch nicht bei Fermionen, also bei den Quarks und so und den Elektronen, das Zeug, was halt die Materie ausmacht. Und soweit ich das richtig verstanden habe, ich habe mich da jetzt nicht intensiv mit dieser Nachricht beschäftigt, hat man jetzt am CERN bei diesem Experiment eben erstmals auch irgendeine Asymmetrie bei Fermionen nachweisen können. Also bei den Teilchen, die wirklich die Materie ausmachen. Und das ist halt wenn das wirklich so ist, wenn sie das bestätigt und wenn man das dann genau untersucht, könnte das eben ein Hebel sein, um endlich zu verstehen, warum etwas ist und nicht nichts.
Puh.
Ja.
So, das andere, was ich gefunden habe, neue Daten zu dunkler Energie bringen unser Verständnis vom Universum ins Wanken. Da fand ich, die Überschrift klang so ein bisschen wie das, was du so gerne kritisierst. Mhm. Also ein riesiger Hammer, also alles muss, die Geschichte des Dritten Reichs muss komplett neu geschrieben werden. Ohne dass da wirklich viel ist. Hattest du die auch mitgekriegt, diese dunkle Energie?
Ja.
Mit der Konstante, dass die Konstante vielleicht keine Konstante
ist. Ja, und so. Ja, gut, das ist nicht das Ding. Aber ich habe die Nachricht mitbekommen. Ich habe sie sogar kurz in einem anderen Podcast, in einem Podcast mit Ruth besprochen. Das ist insofern eine interessante Geschichte, als dass sie interessant ist. Und das ist insofern eine schlechte Überschrift, als sie schlecht ist, was nicht viel erklärt hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass neue Daten das Universum ins Wanken bringen. Ja, das Universum wankt schon die ganze Zeit und die neuen Daten haben das Problem nicht gelöst. Das ist der Punkt.
Ja.
Also, und das Problem, um das es geht, ist Folgendes. Wir wissen, dass das Universum expandiert. Wissen wir seit den 1920er Jahren, seit Edwin Hubble plus Kollegenschaft das rausgefunden hat. Das Universum dehnt sich aus. Das ist unbestritten, das wissen wir. Seit den 1990er Jahren wissen wir auch, dass die Expansion des Universums immer schneller wird.
Ja.
Damit hat niemand gerechnet damals. Damals wollte man eigentlich messen, die Rate, mit der die Expansion langsamer wird, weil alle unsere Theorien uns gesagt haben, die muss im Laufe der Zeit langsamer werden, die Expansionsrate. Gemessen hat man das Gegenteil, die wird nicht langsamer, die wird immer schneller und schneller. Und wir haben keine Ahnung, warum sie immer schneller und schneller wird. Und das Phänomen, von dem wir nichts wissen, das dafür sorgt, dass sie immer schneller und schneller wird, die Expansion, haben wir dunkle Energie genannt.
Mhm.
Das ist mal so der Stand der Dinge. Und jetzt können wir natürlich messen, wie die aktuelle Expansionsrate ist. Das nennt sich Hubble-Konstante, H0. Also die Expansion des Universums, H zum Zeitpunkt T gleich 0, nämlich jetzt. Und jetzt ist halt irgendwie alles plus ein paar Millionen Jahren minus und in unserer Gegend. Also das ist die Hubble-Konstante.
Mhm.
Und natürlich, und deswegen ist es immer ein bisschen komisch, wenn Leute schreiben, ja, die Hubble-Konstante ist ja gar nicht konstant. Ja, das weiß die Wissenschaft auch. Darum ist auch nur H0 die Hubble-Konstante. Und dass die Expansion sich im Laufe der Zeit verändert, wissen wir schon.
Mhm.
Der Punkt ist...
Entschuldige, die Expansion verläuft also auch nicht konstant, so, ne?
Also ja, genau, das war ja genau
also nicht,
das,
was nicht immer gleich schnell, so, ne?
Das ist genau das, was wir gemessen haben mit der dunklen Energie. Die Expansion wird schneller.
Ja.
Das wissen wir.
Aber wird sie konstant schneller? Das meinte ich jetzt. Also
das ist die Frage.
Okay. Ich habe Wissenschaft gerade gemacht. Wow.
Oh, ja, ist okay.
Gut. Mir wird gerade ganz warm ums.
Ja, dann geh mal zum Arzt, wenn es da anfängt, heiß und schmerzhaft zu werden. Aber wir wissen noch nicht so viel über die dunkle Energie, dass wir das genau sagen können. Also ob das quasi diese kosmologische Konstante quasi, also ob diese Expansion konstant ist, die Beschleunigung der Expansionsrate, ob die quasi konstant ist, das wissen wir nicht. Das wäre dann das, was Einstein mit seiner kosmologischen Konstante beschrieben hat, oder ob die variabel ist, die Veränderung in der Expansionsrate. Das wäre dann so ein anderes Modell, Quintessenz nennt sich das. Das ist es aber
jetzt klauen, zu weit. Jetzt klauen die dem Feuilleton schon die Worte.
Also der Quintessenz nicht. Haben sie genommen, weil es, ach Gott, ich habe da mal auch eine Sternengeschichtenfolge drüber gemacht. Also Quintessenz zu erklären, das würde jetzt wirklich hier den Rahmen dieses Podcasts sprengen, aber es ging darum, dass man ein fünftes Element dazu nehmen musste zu den Standardelementen in unserem Standard-Kosmologie-Modell. Und dieses fünfte Element haben sie halt dann nach Quintessenza, die fünfte Essenz, das fünfte Element, so kommt es aus der Antike her und darum heißt das Ding in Quintessenz.
Ah, okay.
Und das wäre quasi ein Universum mit einer variablen dunklen Energie.
Mhm.
Und damit wir rauskriegen, was davon wirklich stimmt, müssen wir das halt alles messen. Wir müssen die Expansionsrate messen und wir haben im Prinzip zwei grundlegend unterschiedliche Methoden, die Expansionsgeschwindigkeit des Universums zu messen. Und das ist erstens mal sehr, sehr gut, weil wenn wir unabhängige Methoden haben, um dieselbe Größe zu messen und bei beiden kommt dasselbe raus, dann ist es gut, dann kann man ziemlich sicher sein, dass es passt. Und
also, das Problem ist... Welche zwei sind das? Einmal Rotverschiebung?
Genau. Was wir jetzt messen, ist H0. Wir messen jetzt wirklich eben die Hubble-Konstante. Wir beschäftigen uns mal nicht mit der ganzen Quintessenz und der ganzen anderen Tralala fürs Erste, sondern wirklich nur H0. Wir wollen rauskriegen, wie schnell expandiert das Universum jetzt. Das wollen wir messen. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können es erstens quasi direkt messen, indem wir schauen uns ferne Objekte an, Supernova-Explosionen zum Beispiel. Da wissen wir sehr gut, wie weit die entfernt sind.
Mhm.
Wir können auch messen, wie schnell die sich von uns wegbewegen. Die Details lasse ich jetzt aus, aber man kann das sehr gut beobachten, die Daten. Und ja, und dann sehe ich halt, okay, die sind so weit weg, die bewegen sich so schnell von uns weg. Die andere ist so weit weg und bewegt sich so schnell von uns weg. Und dann tue ich das alles irgendwie zusammenbasteln mit viel Mathematik und dann kriege ich raus, wie schnell das Universum expandiert. Kann ich machen.
Mhm.
Die andere Methode ist, ich schaue mir das Universum am Anfang an, weil ich habe ja auch Daten von Anfang des Universums, die kosmische Hintergrundstrahlung, die sagt mir auch was über die Verteilung der Materie kurz nach dem Urknall, die sagt mir auch was darüber, wie sich die Materie damals bewegt hat und so weiter. Materie meine ich da wirklich jetzt Materie, das war noch vor der Zeit, bevor Sterne und sowas entstanden sind. Paar hunderttausend Jahre nach dem Urknall. Mhm. Und auch das können wir beobachten, sehr gut mittlerweile, sehr genau mit Satelliten. Und dann habe ich halt die Daten vom Anfang des Universums und dann habe ich mein kosmologisches Modell, eben mit dem wir unser Universum beschreiben, und kann aus den Daten vom Anfang sagen, okay, wenn das der Anfangszustand ist und mein kosmologisches Modell so und so ausschaut, dann muss am Ende jetzt nämlich das Universum so aussehen. Dann komme ich auch mit diesen Daten von der kosmischen Hintergrundstrahlung auf die Expansionsrate jetzt. Das sind die zwei Methoden. Und diese beiden Methoden, die liefern seit Jahren, ja, wahrscheinlich sogar Jahrzehnten, aber auf jeden Fall seit Jahren unterschiedliche Werte. Jetzt nicht dramatisch unterschiedliche Werte,
es ist ja egal, ob es dramatisch ist oder nicht. Wenn es eine Konstante sein soll, sollte es ja keine geben.
Naja, du hast doch nicht mal Fehlergrenzen und so weiter. Du kannst sagen, wenn bei der einen Messung 50 plus minus 10 rauskommt und bei der anderen 60 plus minus 5, dann kann man sagen, ja, passt.
Okay.
Innerhalb der Fehlergrenzen. Ja. Aber da ist halt das Problem, die passen halt innerhalb der Fehlergrenzen auch nicht zusammen. Ja, also das passt nicht zusammen. Sollten wir dasselbe rausbekommen, tun wir aber nicht. Und je genauer wir hinschauen, desto größer wird das Problem. Ja, das ist das, was in der Astronomie als Hubble-Tension, die Hubble-Spannung, bezeichnet wird, weil das ein Problem ist.
Sie haben aber einen gespannten Hubble.
Ja, und die neue Nachricht, die bezieht sich eben darauf, dass man jetzt mit neuen Daten die Hintergrundstrahlung so genau und so präzise wie nie zuvor vermessen hat und das Problem dadurch ja nur noch sichtbarer geworden ist. Also auch die neue Messung hat nichts daran geändert, dass wir nicht verstehen, wo das Problem hier liegt. Wir wissen nicht, was da genau falsch ist.
Ja. Und wir sind auch nicht in der Lage, so oft zu messen, bis der Fehler weg ist.
Naja, das ist ja das, was man normalerweise versucht. Man sagt, okay, dann schauen wir uns das genauer an und da wird der Fehler vielleicht verschwinden. Aber ich sag, je genauer wir hinschauen, desto dramatischer wird das Problem. Das ist ja genau das, warum da dieses Problem existiert. Und natürlich werden wir weiterhin genauer hinschauen, weil was soll man sonst machen? Und irgendwas werden wir raus. Also entweder wir haben irgendwas bei der Expansion nicht verstanden oder unser kosmologisches Modell haut nicht richtig hin, obwohl das andererseits in ganz vielen anderen Bereichen extrem wunderbar funktioniert. Also, wie gesagt, irgendwas passt nicht, aber wir haben keine Ahnung, was es ist.
Ja. Ja.
Ja, gehen wir vielleicht zu etwas einfacheren. Gehen wir zur Religion. Wir haben ja jetzt bald Ostern. Ich habe gedacht, das wäre mal ein schöner Zeitpunkt, um ein bisschen aus der Bibel zu lesen. Ja, lassen wir so den wissenschaftlichen Quatsch weg und lesen wir aus der Bibel.
Warte, komm. Ich hab's, aber, das ist nur das Neue. Neues oder Altes Testament?
Evangelium nach Johannes.
Ist das Neues oder Altes Testament?
Evangelium ist Neues, Mann.
Okay.
Atheist du. Wir lesen das Evangelium nach Johannes, okay. Kapitel 19, Vers 40. 40 bis 42.
1940. Nee, wo sind wir denn hier? Johannes 9. Was war das? 1940, Johannes.
40 bis 42.
9, das ist 18. Wo ist denn 19? 6. Das ist ein sehr kleine. Dieses Bibelpapier ist auch irgendwie. Johannes 19, da ist 38. Meine Augen werden auch nicht besser. 40. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen, wie sie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war.
Genau. Und die Bibel hat recht.
Was ist denn das überhaupt für eine komische Sprache?
Naja.
Da war ein naher Garten, in dem war ein Grab, da haben sie ihn reingelegt, weil das Grab im Garten nahe war. Hallo?
Ja, genau.
Sind wir hier beim Privatfunk oder was?
Ja, so steht das, so steht es geschrieben.
Ist das und, kleine Schrift, ey, Wahnsinn.
Ja, kannst du dir auch online angucken, die Bibel, da steht es größer. Hm. Aber das steht geschrieben und das, was geschrieben steht, scheint richtig zu sein, hat die Archäologie jetzt herausgefunden. Weil man hat archäologische Ausgrabungen unter der Grabeskirche in Jerusalem durchgeführt, was nicht so häufig passiert, weil du kannst ja nicht einfach wieder in Jerusalem hingehen.
Schneidereit, fahren wir den Bagger rein.
Da gibt es ziemlich viele Menschen, die sich ziemlich aufregen, wenn man ja. da anfängt, Archäologie zu betreiben. Darum ist es halt schwierig, obwohl da halt natürlich so viel Archäologie ist wie vermutlich kaum irgendwo anders auf der Welt, dort in Jerusalem, weil da ja nach weiß nicht wie vielen Jahren da irgendwie Siedlungen sind. Also da könnte man ordentlich Archäologie machen, aber es ist halt schwierig, vor allem ja in der Grabeskirche selbst. Da hast du ja, ja, nicht nur die Christentum, sondern irgendwie sechs unterschiedliche Arten von Christentum.
Du hast schon alles. Das ist direkt mit allen.
Ja, so, oh. Genau. Aber die Geschichtswissenschaft geht davon aus, dass die Grabeskirche in Jerusalem tatsächlich ungefähr dort steht, wo man halt denkt, dass da Jesus, wenn er denn begraben wurde, auch tatsächlich begraben worden ist. Also das dürfte schon ungefähr die richtige Stelle sein. Und die Grabeskirche, die heute da übrigens steht, die ist noch recht jung. Die ist erst im Jahr 1810 gebaut worden, weil das, was davor stand, ist abgebrannt. Also ist der erst 200 Jahre alt, aber davor stand natürlich auch was. Davor, der Kaiser Konstantin oder sowas, hat der irgendwas hingebastelt und so weiter. Also da steht schon länger was. Und jetzt wird die seit 2016, wird die renoviert. Weil die alte Kirche, also die von 1810, auch dann trotzdem, auch wenn sie erst 200 Jahre alt ist, trotzdem schon ein bisschen marode war und einsturzgefährdet. Und jetzt tut man die seit 2016 renovieren und dann hat die Archäologie gesagt, wer da schon irgendwie Bauarbeiten macht, dann lass uns noch ein bisschen buddeln. Und dann dürfen die jetzt da auch mit ein bisschen bei den Bauarbeiten archäologisch begleiten und haben natürlich was gefunden. Ja. Und was sie da jetzt, sie haben halt da unten die rumgebuddelt unter der Kirche und haben festgestellt, ja, also sie sind jetzt in Schichten angelangt, die wirklich halt so bis 2000 Jahre zurückreichen und haben tatsächlich festgestellt, das sind Pflanzenreste, das sind Samen, das sind Pollen, das belegt, dass da eben Olivenbäume, Weinreben und so weiter gewachsen sind oder anders gesagt ein Garten.
Aha.
Ja. Also da dürfte tatsächlich ein Garten gewesen sein, genauso wie es in der Bibel steht.
Cool.
Ja, die haben also Mauern gefunden, also dass sie das ursprüngliche, haben sie da gesagt, so ein Steinbruch und so weiter, aber das weiß man auch, dass Jerusalem auf einem Steinbruch gebaut worden ist und dieser Steinbruch dürfte dann so langsam aufgehört haben, benutzt zu werden und dann hat man halt da so das Gelände mit den ganzen Steinen, die rumlagen, so parzelliert, damit halt so Gärten entstehen und dann, ja, weil da jede Menge große Steine mit Löchern drin waren, hat man auch gleich irgendwie Gräber angelegt und so, also das passt alles zusammen, da wo sie Jesus, wenn er denn verbuddelt worden ist, verbuddelt haben sie ja nicht mehr in die Gruft gelegt, da war tatsächlich, so wie es ausschaut, ein Garten.
An dieser Stelle möchte ich auch, weil wir gerade da sind, auch nochmal aus Johannes 19 zitieren. Mhm. Und zwar Johannes 19, 27. Deine Mutter.
Ja, bitte.
Kannst du. Weil wir gerade da waren, habe ich gedacht, können wir es. Aber ist ganz interessant. Was heißt ganz interessant? Ist eine ganz witzige Sache, dass in der Bibel steht, da ist ein Garten und man darauf schließen kann, dass da ein Garten war. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht wieder als der nächste Beweis für die Existenz des Sohn Gottes, Jesus Christus, bla bla bla, hingenommen wird. Das ist ja immer das Tragische an solchen Funden, finde ich.
Ja, ich meine, es ist natürlich schon, ich hatte als Kind auch ein Buch von meinem Opa, glaube ich, das hieß irgendwie, und die Bibel hat doch recht. Ja,
das Buch sowas. Hatte jeder. Ich glaube, das gab es irgendwie bei Bertelsmann im Buchclub oder
so. Möglich, ja. Das war nämlich so Archäologie und also Bibelarchäologie im Wesentlichen. Das fand ich ganz spannend, das Kind. Ich finde es immer noch spannend, weil die Bibel ist natürlich, die Bibel ist ein religiöser Text, aber natürlich ist es auch ein Text, der in einer Zeit entstanden ist und natürlich ist nicht alles in dem Text reine Fantasie. Also das ist viel Fantasie, aber trotzdem zeigt es, wie die Lebensrealitäten der Menschen waren, die damals gelebt haben, als es geschrieben wurde. Oder zumindest, sagt auch die Evangelien sind ja auch irgendwie frühestens 70, 80 Jahre nach den Dingen geschrieben. Aber trotzdem, es gibt auch ein sehr, sehr schönes Buch, das heißt das Tagebuch der Menschheit. Kennst du das zufällig?
Nee.
Das ist von Kai Michel und einem holländischen Anthropologen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Karel van Schaik. Und das ist ein absolut empfehlenswertes Buch. Es ist ein ordentlicher Schmöker, also wenn man sich irgendwie zu Ostern mit quasi Bibellektüre es sich gemütlich machen will, die haben die komplette Bibel hergenommen und sich angeschaut, aber halt dann anthropologisch interpretiert und historisch interpretiert. Also irgendwie zum Beispiel ist das Alte Testament, warum stehen da so viele komische Gesetze drin? Warum steht da irgendwie drin, du sollst nicht begehren deines nächsten Tralala und dieses und jenes? Warum schreiben die das rein? Oder warum die Geschichte des Falls, des Streit zwischen Kain und Abel? Und die zeigen halt, ja, das sind alles Geschichten, die halt die Probleme illustrieren, die die Menschen damals gehabt haben, von der Sesshaftigkeit, von den ersten Städten, den Familienclans. Hey,
also das ist jetzt nicht so was, wie man dann gelegentlich im zweiten deutschen Fernsehen sehen kann, dass irgendein, verrenteter Luftfahrtingenieur,
nein, um Gottes Willen, gar nicht.
Und nachweist, wo Atlantis.
Nein, okay. gar nicht. Okay. Absolut seriöses Buch. Also ich kenne Kai Michel, kenne ich sogar persönlich. Der hat auch das Buch über die Himmelsscheibe geschrieben. Ah. Sehr gut, der ist Historiker und Journalist und Autor. Und Karel Verscheid kenne ich jetzt nicht, aber der ist auch seriöser Wissenschaftler. Also es ist wirklich ein absolut tolles Buch, das halt wirklich zeigt, wo die Geschichten der Bibel hergekommen sind. Warum die da, wenn du jetzt mal das Gott hat's gesagt weglässt als Erklärung, sondern also, warum haben die Menschen das aufgeschrieben? Warum haben die Menschen sich diese Geschichten erzählt, die in der Bibel aufgeschrieben sind? Was hat das für eine kulturelle Bedeutung? Was hat das für eine soziologische Bedeutung? Wo kommt das her? Mhm. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Buch. Kann ich absolut empfehlen.
Ja, habe ich mir in die Shownotes geschrieben und auf meine Wunschliste geklickt. was habe ich denn Feines zu erzählen? Ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Und es gibt was Neues über die Weltbevölkerung. Und zwar, wir sind ungefähr 8,2 Milliarden Menschen hier auf diesem Planeten. Da gibt es allerdings dummerweise jemanden, der heißt Langritter mit Nachnamen und ist Finne und hat sich gedacht, stimmt das denn eigentlich, was die UNO da so, also die Vereinten Nationen da so regelmäßig publizieren? Ich rechne mal nach. Und was er gemacht hat, ist,
sie haben gesagt, alle aufstellen.
So, also, genau.
Stirnreihe ist der Größe nach aufstellen.
Und ist hingegangen und hat sich Daten angeguckt aus ländlichen Staudammprojekten, weil bei solchen Staudammprojekten Menschen umgesiedelt werden müssen. Mhm. Hat sich angeguckt, 300 also nicht alleine, sondern mit seinen Leuten, 300 Staudammprojekte in 35 Ländern zwischen 1975 und 2010 angeguckt und das abgeglichen mit diesen Bevölkerungsdatensätzen, die es so gibt, GWP, Grump und so. Und was er sagt ist, oder was bei seinen Berechnungen rausgekommen ist, Josias Langritter von der Aalto-Universität in Finnland, der sagt, dass besonders die ländlichen Gebiete systematisch unterrepräsentiert werden in diesen Studien, die bisher gelten und nach denen wir annehmen, wie groß die Weltbevölkerung ist und nach denen wir auch Politik machen. Seinen Berechnungen nach wurde die Landbevölkerung in diesen, 25, 35 Jahren um, Achtung, 53-84% unterschätzt. Mhm. Wenn das stimmt, dann sind wir Milliarden mehr. Das, ne? Mhm. Es gibt auch Kritik dran. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es ist peer-reviewed worden. Wahrscheinlich nur die Methodik, aber nicht irgendwie nochmal einen Stresstest drauf gemacht oder sowas. Keine Ahnung, was kommt. Also ob das jetzt eine neue Diskussion wird, ob das irgendwie vielleicht dann auch nochmal versucht wird, anders nachzumessen oder sonst wie. Aber es gibt zumindest ein Argument dafür, dass wir nicht 8, sondern vielleicht sogar schon 12 Milliarden Leute sind.
Krass, oder? Ja, ist ja die Frage, wenn man 4 Milliarden Menschen so übersieht. Ich meine, hat man jetzt nicht übersehen, aber das war irgendwie so, das ist ja eine massive Unterschätzung.
Ja.
Also. Ja. Das ist ungefähr so, wie man die dunkle Energie entdeckt hat. Ich habe auch gedacht, da ist nichts und dann plötzlich, hui, da ist doch was. Also,
genau.
Also dunkle Bevölkerung.
Also es sind halt auch vor allen Dingen ist das in Ländern gewesen, in denen die Daten gerade in den ländlichen Regionen sehr schlecht sind. Also auch China teilweise. Also damals 1975 wussten die Chinesen auch noch nicht so genau, wer alles ein Smartphone in der Tasche hat und von A nach B läuft damit.
Vielleicht bestehen die alle aus Antimaterie, dann könnte ich zwei Probleme
einmal lösen. Dahin ist die ganze Antimaterie verschwunden.
Ja, ich habe noch ein bisschen Archäologie. Ich habe irgendwie ein bisschen Archäologie-Schwerpunkt heute.
Ja, ist doch schön.
Wir sind jetzt noch, gehen noch weiter zurück. Wir gehen noch weiter zurück als Geburt Jesu. Wir gehen nochmal, ja, fast dieselbe Zeit zurück. Wir gehen so in die Bronzezeit, 4000 Jahre ungefähr zurück. Da gab es die vermutlich älteste Hochkultur auf europäischem Boden, die Minoer, auf Kreta. Und über die weiß man auch sehr, sehr wenig. Ich meine,
aber es gibt gleichzeitig gibt's so unendlich viele Legenden über die. Das ist total spannend, Minoer.
Naja, halt, da hast du ja doch diese ganzen Göttergeschichten, also Minotauros und so weiter. Hier das König Minos, das ist ja das, wo die minoische Kultur ihren Namen her hat. Der König Minos, weiß man nicht, ob es den gegeben hat, so eine Sagengestalt, der stammt auch vom Zeus ab, der Minos, und der hat das Labyrinth für den Minotauros gemacht, und dann ist er da, das hab's ja, glaube ich, Europa, nee, nicht Europa, aber die Ägäis kommt daher, weil ich, da war der Vater Ägis, glaube ich, dessen Tochter, da, weil die Athener mussten da immer irgendwie jungfräuliche Männer und Frauen nach Kreta liefern, um vom Minotauros gefressen zu werden, weil sie irgendwann einen Krieg verloren hatten, wenn ich mich richtig erinnere, und dann kam Theseus und hat gesagt, nee, das geht so nicht, und ist da mitgefahren und hat hat dann eben hier den Minotaurus umgebracht und da die Ariadne, glaube ich, die komische Königstochter
mit dem Faden mitgegeben.
Ja, und irgendwas war, dass der König, und der sagt, ja, und wenn wir, das ist so komische, so bescheuerte Sagengeschichten, ja, gesagt irgendwie, wenn wir zurückkommen und alles ist gut, dann hissen wir ein schwarzes Segel, und wenn wir zurückkommen und alles ist schlecht, dann hissen wir ein weißes Segel oder umgekehrt, weiß ich nicht, und dann haben sie aber so gefeiert oder vergessen, das Segel zu hissen, und dann hat er Ausschau gehalten und gesehen, oh, das Segel, alles tot, alles gescheitert, ich stürze mich ins Meer, und da, wo er sich ins Meer gestürzt hat, ja, dieses Meer heißt dann die Ägäis nach dem König Aegos oder irgendwie sowas, ja. Also da ging's hoch zu, und diese ganzen Geschichten, ja, die haben halt da alle mit dem zu tun, was in den Mythen minoische Kultur ist, aber das ist jetzt nicht das, was wir in echt haben. Also wir wissen, da gibt es diesen Palast von Knossos, das ist diese minoische Architektur, diese Kolossalarchitektur, diese gigantischen Steine und so weiter. Und man weiß auch nicht mehr genau, ob das wirklich ein Palast war oder was das sonst, vielleicht könnte es auch was anderes gewesen sein. Vielleicht war es nur ein Verwaltungsgebäude oder so, weiß man auch nicht. Mhm. Und ein der Gründe, warum man noch so wenig weiß, ist, dass man auch die Schrift von denen nicht versteht. Da gibt es die sogenannte Linear-A-Schrift. Hast du von der schon mal gehört?
Den Namen, aber mehr auch nicht.
Ja, also das ist eben, wie gesagt, eine so eine Schrift, man hat so ein Schwungzeichen gefunden, so kretische Hieroglyphenschrift. Mhm. Wie gesagt, man kann sich die anschauen. Wir haben Sachen gefunden, wo das draufsteht. Das ist halt so.
Ja, sieht ein bisschen aus wie etwas kontrastreichere, wie hieß denn dieser Film? Arrival? Nee, wie hieß der? Dieser Science-Fiction-Film mit der Linguistin,
ja,
wo
genau,
die Außerirdischen so Sachen im Kreis an die Scheibe projiziert haben. So ein bisschen sieht das aus.
Ja, aber gibt es
also
auch
in Wikipedia jetzt.
Ja. Also man kennt die spätere Schrift oder eine andere, ich weiß nicht, ob es die parallel war oder so. Es gibt Linear B auch. Linear B haben wir entziffert, das ging. Aber Linear A noch nicht. Weiß keiner, wie das funktioniert. Auch weil man eben erstens zu wenig Quellen hat, wo das draufsteht. Mhm. Und zu wenig und auch wie heißen das, diese bilingualen
Rosetta
Stein von Rosette, ja, sowas, habe ich auch noch nicht gefunden. Es gibt zum Beispiel, wo wir wieder bei der Religion sind, das Buch Die Entdeckung des Himmels, hast du das gelesen oder die Verfilmung gesehen?
Ich glaube, das hatte ich damals sogar gelesen, also ist lange, lange her.
Ja, ich fand das recht gut, das Buch, die Verfilmung ist auch halbwegs okay mit Stephen Fry in einer Hauptrolle.
Ich überlege also, gerade, ist das, warte mal gerade, von welches, was war denn? Ja, natürlich, Harry Moole, es ist wo der Typ, wenn er rausfindet, wie das Universum tatsächlich funktioniert, vom Asteroiden erschlagen wird oder sowas.
Unter anderem, ja.
Also, super Buch, ja.
Gott ist angefressen mit einer Schöpfung, sagt, ich hole mir jetzt die 10 Gebote zurück, löse den Bund mit euch, ich mache Schluss mit euch, und dann wird halt irgendwie das eine Kind da geboren, das halt dann den Auftrag bekommt, hier die 10 Gebote wieder einzusammeln. Und so, ja.
Aber da war ich noch in der Schule. Wie alt ist das denn, das Buch? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, aber es ist ein gutes Buch. Jedenfalls, da spielt der Diskos von Phaistos eine wichtige Rolle. Das ist das, was
dieser Diskos von Phaistos, den habe ich hier stehen.
Ach, du hast den.
Ich habe den, ja, zumindest eine Replik davon tatsächlich. Ja. Und den habe ich mir besorgt. Nee, stimmt, damals war ich nicht mehr in der Schule. Das muss Mitte der 90er, also in der ersten Hälfte der 1990er Jahre gewesen sein. Damals war ein Kollege von mir, war Grieche und ist regelmäßig nach Griechenland gefahren. Und den habe ich gefragt, ob er mir so ein Souvenir, also so ein Touristending. Aber der Diskus, also ich habe tatsächlich hier in meiner Hand, hier hörst du, den Diskus von Phaistos.
Ja, eines der bedeutenden Fundstücke aus der Bronzezeit. Und da weiß man auch noch nicht, was draufsteht. Genau. Und in dem Buch Entdeckung des Himmels oder auch der Verfilmung, da der eine Typ, der ist eben so Sprachforscher und der will eben das Ding immer entziffern und kriegt es aber nicht hin. Und ja, hat dann auch spielt auch in dieses ganze Göttliche mit rein und so. Und da weiß man eben auch noch nicht, was draufsteht. Und man geht davon aus, dass es auch vermutlich irgendwie so in einer Art von Linear A geschrieben ist. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Aber jetzt hat man was Neues gefunden. Jetzt hat man eben in hier Knossos, glaube ich, war es in der Nähe von dem Palast von Knossos haben sie
den Koloss von Knossos.
Genau, und der hat ein Wörterbuch in der Hand. Nein, aber sie haben ja ein Zepter, sagen sie, wenn man sich anschaut, wie das ausschaut, schaut es eher aus wie so eine Lupe oder so ein Ding, mit dem man Seifenblasen machen kann. Also ein Kreis, also kein Kreis, also wie heißt das, ein Kreis, wo in der Mitte nichts ist?
Loch, ein Ring.
Ein Ring, das ist meine Güte. Kreis, wo in der Mitte nichts ist. Ja, okay, gut, ein Ring.
Okay.
ein Ring mit so einem Stäbchen an der Seite weg, ja, also wie so eine Lupe ohne Linse drin oder halt so ein Seifenblasen-Dingsi. Und sie nennen es Zepter. Man kennt es auch von diversen Götterdarstellungen und mythologischen Darstellungen, wo Figuren diese Dinge in der Hand haben. Also das sowas hat schon gegeben, diese Ringzepter. Aber sonst haben sie gefunden aus Elfenbein und da sind eben auch Schnitzereien drauf und da ist eben Linear-A-Schrift. 119 Symbole in Linear-A stehen da drauf. Ja. Das hilft uns immer noch nicht zu verstehen, was das Ganze war. Aber das ist jetzt, glaube ich, das Objekt, wo die zweitmeisten Symbole drauf sind. Also quasi das zweitumfangreichste Schriftstück, wenn man so möchte. Und das könnte jetzt, sie haben da auch so spezielle Schriftzeichen drauf gefunden. Metopen, habe ich auch noch nie gehört. Also durch Linien getrennte Schriftzeichen und so weiter. Das hat man bei anderen Linear-A-Texten noch nicht gefunden. Mhm. Und vor allem da, die sind auch extrem gut, hochwertig. Also das ist wirklich schön geschrieben, wer auch immer es gemacht hat da drauf. Das heißt, man kann das sehr gut jetzt da untersuchen und eventuell kann das jetzt helfen dabei, das zu entziffern. Aber wir wissen es noch nicht. Also wir haben immer noch keine Ahnung, was Linear, was die uns genau sagen, weil wir auch die Sprache nicht kennen. Wir wissen auch nicht, welche Sprache das ist. Das ist ein bisschen ein Zeichen. Und das war ja auch hier bei den Hieroglyphen ja auch so. Ja. Und mit diesen anderen Stein von Rosetta, das müssen wir dann rausgefunden hat, okay, welche Sprache das eigentlich ist. Dann konnte man es relativ leicht entziffern, was die Hieroglyphen da bedeuten. Aber hier wissen wir nicht mehr, welche Sprache da drunter liegt unter diesen Zeichen. Aber vielleicht hilft uns dieser Kreis, wo in der Mitte nichts ist, das Rätsel zu lösen.
Sprache. Ich habe nichts zum Thema Sprache. Dann komme ich direkt mit Gesundheit. Es ist gerade veröffentlicht worden, eine sehr, sehr große, sehr, sehr lang angelegte Ernährungsstudie gegeben. Die war auch in praktisch allen Zeitungen, die ich so im Regelmaß immer schön Substantive benutzen. Das klingt kräftiger, die ich also regelmäßig lese. Ist nichts wirklich Neues drin. Also was interessant ist, ist eine Studie aus den USA, 30 Jahre hat sie gedauert, oder über 30 Jahre haben sie 100.000 Probandinnen und Probanden regelmäßig nach Ernährungsweise, Gesundheitszustand befragt und geguckt, wie ernähren die sich eigentlich, was muss man tun, auf welche Weise sollte man sich idealerweise ernähren oder auf welche Weise sollte man sein Leben leben, um mit 75 Jahren noch möglichst gesund zu sein, also um möglichst gesund alt zu werden. Was ich interessant fand, ist, dass noch nicht mal 10% der 75-Jährigen überhaupt gesund sind. Finde ich irgendwie, ne, so, Leute, ne? Auch wenn die Werbung euch was anderes suggeriert.
Also die Frage, was heißt nicht gesund? Also ich bin Ende 40 und ich bin auch nicht gesund. Also.
Sie haben Gesundheit auch definiert in dem Ding. Ich habe es jetzt nur leider nicht rausgeschrieben. Warte mal, nee, habe ich nicht rausgeschrieben, weil es mir nur um die Ergebnisse ging. Also sie haben Gesundheit definiert und auch tatsächlich Leute, die nach ihrer Definition in den alten Daten, also in jungen Jahren nicht gesund waren, haben sie auch schon rausgenommen aus der Studie, also so als Störvariable sozusagen. Was ich sagen wollte ist, also es gilt weiterhin die alte Weisheit, wenn du mit 50 aufwachst und dir tut nichts weh, dann bist du tot. Also man wird grundsätzlich kränker, wenn man älter wird. Steht auch nicht wirklich Neuigkeiten drin. Wer sich hauptsächlich von Obst, Gemüse, Nüssen, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und Omega-3-Fettsäuren ernährt, hat eine bis zu 86% höhere Wahrscheinlichkeit, im Alter gesund zu bleiben. Was ich dramatisch viel finde.
Ja.
Also friss keinen Scheiß und du hast vielleicht hinterher ein bisschen weniger Probleme. Was man weglassen soll, rotes Fleisch, Alkohol, verarbeitete Lebensmittel, Zucker, Natrium, also Salz und gesättigte Fettsäuren, also Butter. Die erhöhen das Risiko für Krankheiten. Was das Beeindruckende an dieser Arbeit ist, dass die Ergebnisse so eindeutig sind, wie sie anscheinend noch nie gewesen sind. Das war auch so der Tenor in allen Berichten, die man darüber lesen konnte und in Interviews, die man darüber sehen konnte. Das ist jetzt die Datengrundlage, also so die ACME-Datengrundlage anscheinend für alles Reden über Essen und Reden über Gesundheitsmaßnahmen. Interessant fand ich das in der Taz, ein kleiner Seitenaspekt. Wieder erwarten konnten die WissenschaftlerInnen keine Hinweise darauf finden, dass sich Fastfood außer Haus negativ auf die Gesundheit im Alter auswirkt.
Was ist, warum außer Haus?
Ja, das geben die Daten halt so her. Deren Vermutung ist, wer regelmäßig auswärts isst, hat wahrscheinlich mehr Geld, also ist in einer besseren sozialen Lage. Und eine bessere soziale Lage hat positive Effekte auf die Gesundheit.
Okay,
das ist warum das aber jetzt genau so, ne, und auswärts und so steht dabei, um das abschließend bewerten zu können, sei allerdings mehr Forschung notwendig.
Okay, also es hilft nicht, wenn ich mich jetzt mit meinen Chips und Bier im Garten setze.
Vermutlich nicht. Ich vermute tatsächlich dieses, ach komm, heute gehen wir mal einen Burger essen. So. Schreibt die Taz auch. Die Studie zeigt, wie selten es ist, im Alter frei von Krankheiten zu bleiben. Ernährung ist dabei nur ein Faktor. Ob jemand raucht, sich regelmäßig bewegt und welchen Bildungsabschluss die Person hat, wurde von den ForscherInnen ebenso berücksichtigt. Allgemein lässt sich sagen, wer Sport treibt und sich ausgewogen ernährt, hat bessere Chancen auf ein gesundes Altern, und ein Burger zwischendurch ist kein Beinbruch.
Okay.
Ja, fand ich, also ist tatsächlich nicht wirklich was Neues, nur bessere Daten, umfangreichere Daten, größere Sicherheit in dem, was sie da rausgekriegt haben.
Ja, na, das ist doch mal, Daten schaden nicht.
Mehr Daten schaden nicht, und das Einzige, was ärgerlich ist, ist, dass im Grunde wissen wir seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, dass Nüsse und Omega-3 gut sind, Fett nicht ganz so schlimm ist und Zucker eigentlich das Übel, aber schmeckt halt so gut, ne?
Ja, genau. Gut, gehen wir wieder zu was, wo wir Menschen keinen Einfluss drauf haben, nämlich zu den Galaxien.
Ja.
Auch da gibt's neue Daten. Wollen
wir ja mal sehen, ob ich da keinen Einfluss drauf habe.
Ja, na dann guck mal, wie sehr du die Rotation von Galaxien beeinflussen kannst.
Okay, während du den Vortrag hältst, mach ich.
Ja, das ist, glaube ich, auch nicht gesund. Das kann dann auch zu, wenn man zu fest presst, das kann auch Probleme kriegen.
Hals und Dammbruch, genau.
Ja, oder Hämorrhoiden, glaube ich, kriegt man auch davon. Aber das geht's alles nicht, sondern es geht um die Rotation von Galaxien. Also wir wissen, dass Galaxien rotieren. Ja, die drehen sich. Jetzt nicht so wie irgendwie Fahrräder mit Speichen, also die Galaxien, die galaktischen Arme und so weiter, die Spiralarme, das sind keine starren Strukturen, aber trotzdem, die Sterne bewegen sich, und man kann das so als großes Ganzes betrachten. Dann sieht man, wenn man jetzt lang genug, wenn man Milliarden von Jahren hinschauen könnte, würde man sehen, dass die so fröhlich vor sich hin rotieren, die Galaxien. Mhm. Die Frage ist, in welche Richtung?
Das hängt von der Corioliskraft ab, je nachdem, ob man sich auf der Nordseite des Universums oder auf der Südseite des Universums befindet. Weil was die wenigsten wissen, Galaxien sind auch nur Abflüsse.
Ach so.
Darum ist ein schwarzes Loch in der Mitte und auf der anderen Seite, ne?
Ja, ist okay, dann publiziert das mal, dann reden wir auch drüber. Aber die Frage ist durchaus interessant, weil eigentlich sollte man sich denken, ja, die drehen sich halt irgendwie. Weil, warum soll es einen Grund geben, dass die sich alle in die eine oder andere Richtung drehen? Wir sehen das, wenn wir uns das Universum anschauen, das haben wir schon öfter mal auch hier diskutiert. Das Kopernik, wir kommen gleich zum Grund. Denkt darüber nach über den Grund, und ich frage nachher nochmal, okay?
Ja, okay?
Wir gehen aktuell immer noch vom kopernikanischen Prinzip aus, und das kopernikanische Prinzip sagt, es gibt im Universum keinen speziellen Ort. Ja, es ist nicht so, dass, wenn wir es auf großen Maßstäben betrachten, dann sollte eigentlich jeder Ort im Universum gleich bedeuten, oder also sich nicht irgendwie fundamental von dem anderen Ort unterscheiden. Es sollte nicht sein, dass die ganze Materie jetzt in der einen Ecke klebt und in der anderen Ecke ist nichts. Ja, sondern es soll überall Materie sein. Und das ist ja auch so. Wenn wir uns anschauen, wir sehen Galaxienhaufen. Natürlich sehen wir Bereiche, das sind Galaxien, und Bereiche, das sind keine Galaxien. Aber es ist halt egal, in welcher Ecke vom Universum wir sind. Wir sehen immer Galaxien und keine Galaxien. Also die große Struktur ist überall identisch. Und das sollte auch für das andere gelten. Also auch werde ich auch oft gefragt, irgendwie, ob, wenn wir jetzt von der Erde aus ins Universum schauen, ob da die Ebenen der Exoplaneten, ja, also wo die sich um ihren Stern bewegen, ob die alle in der Ebene der Milchstraße orientiert sind oder ob die irgendwie anders ausgerichtet sind. Ja, frage mich überraschend oft, gehört zu den Top 10 Fragen, glaube ich, die ich so gestellt kriege.
Also, warum ist das interessant? In welcher
Ebene? Weiß ich, wahrscheinlich, weil die Leute dann immer denken, wenn wir da hinschauen, man sieht dann auf dieser Foto so künstlerische Darstellung, dann siehst du, okay, ein Stern und rundherum die Planeten, die Kreise. Und das, wenn du das als realen Blick betrachtest, dann müsstest du ja von oben drauf schauen, um das sehen zu können.
Ja.
Wenn du von der Seite drauf schaust, dann siehst du halt, eine Scheibe von der Seite, da siehst du halt nicht viel. Und aus dem Grund denken die Leute anscheinend oft drüber nach, wie wir dann diese Dinge entdecken, wenn wir da jetzt quasi nicht immer von oben drauf schauen können. Ja. Und ob wir dann, aber tatsächlich ist es so, die sind einfach willkürlich orientiert, weil die entstehen aus irgendwelchen Staubwolken, Gasscheiben und so weiter. Das kollabiert also, und je nachdem, wie das halt chaotisch kollabiert, ist die Scheibe halt so oder so ausgerichtet. Da gibt es kein irgendwie geartetes System. Und so ähnlich kann man sich's bei Galaxien auch denken. Warum soll es da etwas geben, das dafür sorgt, dass alle Galaxien sich linksrum oder rechtsrum drehen? Also im Gegenwurzelgesinn, das würde ich sagen.
Drehen sich alle linksrum oder rechts? Also drehen sie sich alle nur in eine Richtung?
Ja, das ist die Frage. Das ist etwas, was man untersucht. Das hat damals, glaube ich, sogar schon Vera Rubin untersucht. Und dann haben wir alle gesagt, jetzt hör auf mit dem Quatsch, das macht doch keinen Sinn, sowas zu untersuchen. Und dann hat sie was anderes untersucht und die dunkle Materie so nachgewiesen, dass man sie nicht mehr ignorieren konnte. Hat aber trotzdem keinen Nobelpreis dafür bekommen. Aber man hat schon früher untersucht, immer wieder mal zu schauen, drehen sich links oder rechts rum. Gab sogar so ein Citizen Science Projekt. Ich glaube, das war sogar das allererste Projekt im Suniverse, suniverse.org, wo diese ganzen Astro-Citizen-Science-Projekte stattfinden, wo du dir Bilder anschauen kannst und dann Krater zählen oder irgendwie sowas. Und das allererste war, glaube ich, wo du sagen solltest, schaust dir Galaxienbilder an und solltest sagen, wie rum sind die links, rechts. Mhm. Und wird immer wieder untersucht und jetzt gab es eine neue Studie. Und bis jetzt hat man immer festgestellt, ja, es gibt keinen wirklichen Unterschied. Also die drehen sich mal links rum, die drehen sich mal rechts rum. Ja, also da hat man nichts gefunden. Aber jetzt gab es eine neue Studie, die mit dem James-Webb-Teleskop gemacht worden ist. Und da hat man tatsächlich eine Häufung gefunden. Und zwar haben sich mehr, die meisten davon, 158, es waren nur 263 Galaxien, 158 haben sich im Uhrzeigersinn gedreht und 105 gegen den Uhrzeigersinn. Und das ist innerhalb der ganzen Statistik und so weiter so stark der Überhang, dass man es nicht ignorieren kann, so einfach. Mhm. Und die Frage ist jetzt, warum ist das so?
Und das ist eine Idee. Warum es so ist, dass sie sich überhaupt drehen, da würde ich mir noch irgendwie eine plausible Antwort ausdenken können.
Tun die halt, ja.
Aber warum es einen Überhang in die eine Richtung gibt? Mhm. Weil die alle aus, das ist ja... Nee.
Also es gibt mehrere Erklärungen. Soll ich mit der spektakulären Erklärung anfangen oder mit der nicht so spektakulären?
Die spektakuläre bitte.
Die spektakuläre ist, es könnte sein, dass wir in einem Gödelschen Universum leben, in dem Zeitreisen möglich sind. Nein, also es könnte einfach sein, dass das Universum als Ganzes rotiert. Ich weiß zwar nicht, wie man sich vorstellt, dass das Universum als Ganzes rotiert, aber...
Naja, ja. Das ist wiederum was, wo ich jetzt überhaupt keine Probleme mit habe.
Naja, das Problem ist halt, sich das Universum vorzustellen.
Ja, klar, das ist ja, ja, sicher. Ist also ein Nichts, das größer wird, ja.
Ja, also aber wenn das so ist, also wenn das Universum als Ganzes rotieren würde... dann kann sich das dann irgendwie fortsetzen auf die Galaxien, dann hättest du eine bevorzugte Richtung. Und die Zeitreisen kommen nur deswegen rein, weil damals Kurt Gödel, dieser verrückte Mathematiker, der die Sache mit dem Gödelschen Unvollständigkeitssatz gemacht hat und bewiesen hat, dass Amerika, passt nicht ganz gut, der ist ja damals amerikanischer Staatsbürger geworden. Also eigentlich ist er Österreicher und ist dann geflohen im Zweiten Weltkrieg und in die USA gegangen und dann irgendwann mal sollte er Staatsbürger werden. Und da musst du irgendwie halt den Staatsbürgerschaftstest machen und du musst die Verfassung lernen und so weiter. Und Gödel war halt Logiker, also der hat wirklich sich mit formaler Logik beschäftigt und war halt auch, ja, der hat, ich weiß nicht, was er gehabt, aber er ist am Ende gestorben, weil seine Frau im Krankenhaus, glaube ich, war und er dann nichts mehr gegessen hat, weil er gedacht hat, er hat nur das gegessen, was seine Frau ihm gegeben hat, weil alle anderen ihn vergiften wollten. Da ist er einfach verhungert, weil er nichts mehr gegessen hat. Also der war schon sehr, sehr komisch am Ende. Aber da ist er dann bei der Staatsbürgerschaftsprüfung hat er dann angefangen zu erzählen, naja, die Verfassung ist ja ganz toll, aber in der Verfassung, die verhindert nicht, dass, die hat ein paar logische Lücken, die verhindert nicht, dass Amerika eine Diktatur werden kann und so. Und dann hat er da angefangen zu erklären, was alles falsch ist mit der Verfassung, bis dann irgendwie, ich glaube, wer ging mit Einstein oder irgendwie einer von den anderen großen Physikern war dann noch mit dabei und hat dann gesagt, ja, ignoriert's, den gibt's in die Staatsbürgerschaft, das passt schon und der ist nicht schlimm, also soll er den bekommen. Aber ja, sollte man sich doch mal anschauen, was Gödel damals gefunden hat drinnen. Aber egal. Jedenfalls hat Gödel sich auch mit anderen Sachen beschäftigt, unter anderem mit der Einsteinschen Relativitätstheorie und hat festgestellt, dass es im Rahmen der Einsteinschen Relativitätstheorie Lösungen gibt, Möglichkeiten gibt, die Zeitreisen erlauben. Also ist auch geschlossene Zeitkurven, nennt sich das. Das kann man auch abseits der Mathematik nicht verstehen, aber du kannst im Prinzip Wege, entlang denen du dich durchs Universum bewegen kannst, wo du dann am Ende da rauskommst, wo du schon warst, räumlich, aber zu einer anderen Zeit. Solche Wege gibt es im Rahmen der Einsteinschen Relativitätstheorie, allerdings nur in einem Universum, das rotiert und, glaube ich, noch ein paar andere Sachen, die in der Realität nicht existieren. Ich glaube, da darf keine Materie drin sein, irgendwie sowas. Also theoretische Lösung halt. Aber halt in einem rotierenden Universum. Und wir haben bis jetzt keine Anzeichen dafür gefunden, dass unser Universum rotiert. Es sei denn, diese Galaxien-Rotationsasymmetrie ist eins davon. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, oder?
Nee, ich finde das gerade total spannend. Also das ist ein indirekter Beweis für, oder zumindest ein indirekter Hinweis auf die Rotation des gesamten Universums sein könnte.
Ja, wir wissen es halt noch nicht genau.
Ja, aber cool.
Wir haben 263 Galaxien da jetzt angeschaut und es gibt Billionen Galaxien, also ist es noch keine so große Statistik. Und vor allem, was auch noch ist, wenn du dir die Rotationsachsen anschaust, dieser Galaxien, ja, dann stimmen die meisten davon mit der Rotationsachse der Milchstraße überein, beziehungsweise nicht so, wenn du dann die Rotationsachse des Universums rausrechnen würdest aus dieser Galaxienrotation, dann würde die Rotationsachse des Universums mit der Rotationsachse der Milchstraße übereinstimmen. Und das wäre sehr seltsam, wenn das so wäre.
Es sei denn, dass die Milchstraße das Zentrum des Universums ist und es hat noch niemand rausgefunden.
Ja, das oder die Rotation der Milchstraße ist der Grund, warum das für uns so ausschaut.
Kann natürlich auch sein,
dass
es
irgendwas mit dem Blickwinkel, unserem Blickwinkel zu tun hat.
Das hast du es kaputt gemacht.
Aber das muss man noch alles genauer messen. Aber auch das wäre jetzt nicht, das klingt jetzt nicht so spektakulär wie Universum mit Zeitreisen. Aber auch das wäre durchaus etwas, mit dem sich die Astronomie dann beschäftigen muss. Weil das hat auch Auswirkungen auf die Entfernungsbestimmung zum Beispiel. Aha. Denn wenn die unterschiedlichen Rotationsrichtungen der Galaxien zwar in echt gleich häufig sind, aber von der Erde aus aufgrund der Ausrichtung der Erdachse und der Milchstraße jetzt eine Rotationsrichtung nicht so gut zu beobachten ist, aufgrund, das kann sein, dass es irgendwie so auch mit Doppler-Effekt zu tun hat, dass zum Beispiel Galaxien, die in entgegengesetzte Richtung zur Milchstraße rotieren, dass die ein bisschen heller sind aufgrund des Doppler-Effekts. Das kann man erklären, tue ich jetzt aber nicht. Also das Doppler-Verschiebung und so weiter. Dann könnte das Problem sein für die Entfernungsbestimmung, weil Entfernungsbestimmung läuft ja über Helligkeit bei uns. Das heißt, auch da müsste man sich wieder Gedanken machen. Da sind wir dann wieder bei der dunklen Energie, bei der Hubble-Tension von vorher, weil das geht auch alles über Entfernungsbestimmung. Also da sind noch einige Dinge, die an denen wir noch arbeiten müssen in der Astronomie, und das James-Webb-Teleskop, das ja liefert immer wieder auch die Hubble-Tension, ist durch James-Webb-Teleskop neu geworden. Also das Ding ist seit wie vielen Jahren? 2 Jahren im Weltall. Und das
wird uns noch ein paar, vorne und hinten alles kaputt.
Ja, das wird uns noch mehr kaputt machen, das Ding, ja.
Was du vergessen hast zu erwähnen, ist, dass Kurt Gödel, nachdem er gesagt hat, ja, es gibt hier ein Schlupfloch, wie die USA eine Diktatur werden können, nie irgendwo hingeschrieben hat, was dieses Schlupfloch ist. Also er hat
Ach
dieses
so,
Geheimnis
okay.
mit ins Grab genommen. Ach das so. Ist eigentlich das Faszinierende an Gödels Schlupfloch.
Ja. Oh, vielleicht hat Donald Trump Gödel exhumiert.
Naja, vielleicht sehen wir gerade tatsächlich, wie du gesagt hast, Gödels Schlupfloch in den Vereinigten Staaten von Amerika, weil die USA werden gerade zu einer faschistischen Diktatur. Ja. Wenn das so weitergeht, muss man immer dazu sagen. Wir wissen ja nicht, was morgen ist.
Ja.
Wir wissen ja nicht, wie die Märkte morgen aussehen.
Nee, aber ich glaube, irgendwie, also ich kann mir viel vorstellen, aber nicht, dass sich irgendwie Donald Trump hinsetzt und irgendwie die Arbeiten von Gödel irgendwie durchliest, weil.
Nee, aber kann ja sein, dass irgendjemand in diesem Project 2025 einfach dieselbe Lücke gefunden hat. Das passiert ja. Ich habe ja eine ähnliche Lücke mal im System des, wie hieß denn das damals, Überbrückungsgeld beim Arbeitsamt gefunden. Mhm. Wo dann auch ich hatte das mal beantragt, 20 Jahre her oder so. Und habe dann irgendwann auch zu dieser Sachbearbeiterin gesagt, entschuldigen Sie, aber wenn ich das jetzt auslöse, dass ich dieses Überbrückungsgeld bekomme und dann aber das nicht von meinem Arbeitslosengeldanspruch abgezogen wird, dann kann ich ja nach 9 Monaten mit einem neuen Geschäftsmodell die gleiche Kohle wieder abgreifen und das über mehrere Jahre machen. Da sagt sie, oh ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Systemfehler gefunden, aber bitte erzählen Sie es nicht im Radio. Damals war ich noch beim Radio.
Ja, also ich glaube auch.
Es passiert ja häufiger, dass jemand den gleichen Fehler findet, und vielleicht hat irgendjemand in den USA den gefunden oder sie sind zufälligerweise in diese Lücke gestapft. Mhm. Kann ja auch sein.
Ich glaube, kann sein, aber ich glaube tatsächlich eher so Leuten wie Trump und seinem ganzen Gefolge, die interessiert das nicht. Die machen einfach, was sie wollen. Egal, ob es der Verfassung widerspricht oder nicht, die setzen sich hin und denken, wo ist eine Lücke, die wir ausnutzen können. Die sagen einfach, wir machen das und fertig. Und wenn sie sich aufregt, dann soll sie sich aufregen. Interessiert uns nicht, die Verfassung.
Ja, naja, man könnte sie ja durchsetzen. Ne? Im Zweifelsfall durch die Polizei, im Zweifelsfall auch durchs Militär, die Gerichte und so. Ja,
einfach Militär, da sitzen meine Leute, Polizei sitzen meine Leute, die machen schon, was ich will.
Fertig. Vielleicht ist das die Lücke.
Ja.
Also in der ersten Amtszeit den Supreme Court mit eigenen Leuten besetzen, möglichst. Oder im Verlauf, weil du kannst ja nicht genau timen, wann die Alten ausscheiden. Aber im Verlauf der Jahre den Supreme Court mit den eigenen Leuten besetzen und dann, erste Amtszeit irgendwie rumprobieren, was geht. Und zweite Amtszeit dann den Laden übernehmen. Sieht sehr plausibel aus gerade, ja.
Ja, na, wir werden sehen.
Wofür diese Leute anfällig sind, sind Verschwörungstheorien. Das sehen wir. Mhm. Da müssen wir nur eine beliebige Rede von einem beliebigen Mitglied der US-Regierung angucken. Und du weißt ganz genau, irgendwo ist da eine Verschwörungstheorie im Hintergrund, weil irgendwo redet da jemand Schwachsinn. Und es gibt eine schöne Studie aus Großbritannien. Da haben sie geguckt, inwieweit Schlafstörungen und der Hang zu Verschwörungstheorien miteinander zusammenhängen. Ist relativ kleine Probandengruppe, 540 Personen, mussten einen Fragebogen ausfüllen zu ihrer Schlafqualität. Dann mussten sie einen Artikel lesen über den Brand der Kathedrale von Notre Dame in Paris. Die Hälfte der Teilnehmer hat einen Bericht, also einen Tatsachenbericht über den Brand bekommen. Also Unfall war die Brandursache. Die andere Hälfte hat einen Artikel bekommen, in dem behauptet wird, das wäre Brandstiftung gewesen, die aber vertuscht würde. Danach haben dann die Vertuschungsgruppe einen Tatsachenartikel gekriegt zum Lesen. Und dann haben sie alle Personen gefragt, was denn sie jeweils von dem Inhalt des Artikels mit den Tatsachen halten. Und wer regelmäßig schlecht oder regelmäßig zu kurz schläft, hat eher die Fake News Version geglaubt. Also hat eher geglaubt, dass es Brandstiftung war und das von einer geheimen Geheimverschwörung irgendwie vertuscht werden soll. So, wer schlecht schläft, kommt halt mit sogenannten irreführenden Narrativen nicht so gut zurecht wie alle anderen. Möglicherweise, weil müde Menschen Informationen schlechter bewerten können oder, fand ich schön, warte mal, ich zitiere, schlechter kritisch bewerten können. Oder weil sie schlicht mehr Zeit haben, über Verschwörungserzählungen zu grübeln.
Ja, aber das kann auch sein, man kann sich da, bislang deine Ursache-Wirkung nicht klar rausgekommen ist, kann man auch sagen, ja, die schlafen halt schlecht, weil sie die ganze Zeit vor dem Computer hängen und Verschwörungsscheiß lesen.
Das kann natürlich auch sein. Sie haben dann übrigens 575 von denen, also haben hinterher nochmal eine Runde gemacht, also 575 Probanden sich gesucht und gefragt, wie kommt ihr denn eigentlich zu euren Überzeugungen? Das Ganze haben sie mit wirklich umfangreichen psychologischen Fragebögen ausgewertet. Also da gibt's so, es gibt so Standard-Fragebögen, die man in Datenbanken auch abrufen kann. Also es ist schon sehr viel standardisiert und überprüft, wenngleich, glaube ich, auch die Psychologie diejenige Disziplin mit der größten Reproduktionskrise ist. Ne? Wann immer man es nachprüft, ja, geht's ja in die Hose im Moment. Nichtsdestotrotz, sie haben Fragebögen genommen zu Schlafrhythmen, zu psychischen Problemen, die Leute möglicherweise haben, Verschwörungstheorien über Klimawandel, Kennedy antat, Trade Center, und wollten halt gucken, wie die Mechanismen dahinter sein könnten, ne? Die Schlafqualität und Verschwörungsglauben miteinander verbinden. Und da kam raus, dass die Menschen öfter an Verschwörungstheorien glauben, wenn sie schlecht oder wenig schlafen. Und zwar haben diese Leute gleichzeitig auch insgesamt mehr gezweifelt und waren von spezifischen falschen Narrativen überzeugt. Was das im Einzelnen war, kann man sich im Paper nachgucken. Was bei denen auch über, überdurchschnittlich, da war es. Kreis mit nix in der Mitte. Was bei denen auch überdurchschnittlich oft gesehen wurde, also bei den Schlafgestörten, ist Neigung zur Depression, Wut, Angst und Paranoia. Und Wut, Angst, Paranoia haben auch anfälliger gemacht für Fake News. Nee, das muss ich anders formulieren. Ist egal, ich schneide es ja eh nicht raus. Also Wut, Angst und Paranoia haben was mit Schlafproblemen zu tun, aber nur Wut und Paranoia machen Verschwörungsglauben. Angst macht keinen Verschwörungsglauben.
Okay.
Und das finde ich beeindruckend. Weil ich weiß nicht, wie oft ich schon gedacht, gesagt und sonst was habe, dass auch Angst zu Verschwörungsglauben führt. Vielleicht ist das gar nicht so extrem. Müsste man mal weiter beobachten. Wir brauchen mehr Forschung.
Ja, mein Gott, Angst, es hängt ja alles mit zusammen. Ich meine, Angst führt ja auch dann zu Wut und Paranoia vielleicht.
Ja, stimmt auch.
Und wenn ich zumindest Paranoia, weiß ich jetzt nicht, aber wenn ich Angst habe, dann habe ich zuerst Angst vor irgendwas und dann werde ich wütend auf irgendwen, weil ich diese Angst habe.
Ja, aber die Paranoia ist ja, also Angst ist ja eher, also zumindest aus meiner Wahrnehmung, Angst ist ja eher was, wo du in der Ecke sitzt und es ist sehr unspezifisch. Ich habe Angst vor morgen, ich habe Angst vor Krieg, ich habe Angst vor
Krieg. Ja, und dann werde ich immer wütend auf die Ausländer. Naja.
Ja.
Vielleicht,
aber vielleicht braucht man tatsächlich noch einen Zwischenschritt von der Angst zur Paranoia, dass man sagt, okay, ich habe Angst vor alles und ich gucke jetzt mal, warum ich Angst vor alles habe, weil Paranoia ist ja immer was, was du auch begründen kannst.
Ja. Ja, aber ja, also ja, ich habe so eine ähnliche Nachricht, das ist eine ähnliche, aber eine andere, da geht es um auch Verschwörungstheorien und zwar um, ja, was Österreich angeht, da gibt es wenig systematische Daten zu Verschwörungstheorien in Österreich. Also wir wissen, wir haben sowas in Österreich.
Den einen Datenpunkt gibt es, Österreich.
Ja, genau. Nein, aber weil es gibt schon so europaweite Untersuchungen, gibt es Wissenschaftsbarometer, da taucht es immer am Rande auf, aber jetzt nicht so, was es gibt, ist den European Social Survey, kannte ich nicht, alle zwei Jahre europaweit. Da gab es zumindest 2022 mal eine so eine Frage, das Statement, eine kleine geheime Gruppe von Menschen trifft alle wichtigen Entscheidungen in der Weltpolitik. Ja, Österreich sagt, ja, 20%.
Ja.
Stimmen wir zu.
Sagen das nicht überall 20%?
Nee, da ist mal eine große Streuung. Oh. Schweden 7% haben zugestimmt, Nordmazedonien 60%.
60? Okay, aber das könnte ein Hinweis darauf sein, dass da tatsächlich eine zentrale Macht
ansteuert. Möglicherweise, ja. Aber jetzt gibt es ein neues Projekt. Und zwar ist das von wem ist das? Von irgendwas in Österreich. Welches Institut, weiß ich gerade nicht. Uni Salzburg. Uni Salzburg gemeinsam mit Universität Lausanne. Da geht es eben um Verschwörungstheorien und insbesondere Zusammenhang zwischen Populismus und Verschwörungstheorien. Und zwar in Schweiz, Österreich, Italien und Frankreich. Und das sind alles Länder, Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, da haben wir durchaus schon Populismus-Erfahrung, sagen wir es so. Also all diese Länder haben durchaus starke rechtspopulistische Parteien, Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich. Also das haben wir sowohl in Österreich, Deutschland hat auch eine rechtspopulistische Partei, aber die ist noch nicht so lange, ihr habt noch Aufholbedarf. Also da müsst doch ein bisschen arbeiten.
Muss mal mitmachen. Gucken, ob da nicht die Unionsparteien die Brust ist, von der die sich nähren. Ne? Also wir haben da auch eine lange Tradition, denke ich.
Ja. Aber das sind die Länder, um die es da geht. Und das läuft alles noch, das läuft bis 2026, aber sie haben jetzt schon mal erste Ergebnisse vorgestellt. Ein erstes Sample, da jetzt nur Österreich, die anderen Länder weiß ich jetzt nicht, aber das Sample, was jetzt hier vorgestellt wird, das bezieht sich auf Österreich. Da ist im November 2023 hat man 1500 Österreicherinnen und Österreicher befragt und zwar zu Migration, Corona und Klimawandel. Und sie haben jetzt da nicht direkt gefragt, was haltet ihr davon, damit man halt irgendwie ein bisschen genauer messen kann, sondern so ja um die Ecke gefragt. Also immer so zu allen drei Themen gab es eins von drei Statements, das man auswählen hat können. Eins so Common Sense, also einfach, ja, was halt so ist. Ein zweites, das war so ein bisschen regierungskritisch, aber rational immer noch. Und das dritte war halt ja so klassische Verschwörungstheorie. Und dann darauf hat man dann eben abgeleitet, wie die Zustimmung ist zu diesen ganzen Verschwörungstheorien. Und was würdest du sagen, wenn Migration, Corona, Klimawandel, an welche Verschwörungstheorie glauben die Österreicher am wenigsten?
Also komplex, wir müssen vorher nochmal definieren. Also Klimawandel als Verschwörungstheorie oder Klimawandel als Tatsache?
Also, nee, also wirklich ist das, also Bevölkerungsaustausch, das ist quasi Migration.
Ja.
Da bei Corona, hier Impfkampagne, genau. Impfung ist quasi hier alles
Diktatur. Von
der Wirtschaft gemacht.
Genau.
Und Klimawandel irgendwie hier, also Klima ist auch nicht, gibt es auch nicht so wirklich, das hat alles irgendwie einen Plan also, von irgendwem.
Ich würde sagen, Migration vor Covid, vor Klimawandel. Also ich glaube, Migration ist die beliebteste Verschwörungstheorie, der große Austausch.
Nein, andersrum.
Okay.
Der Bevölkerungsaustausch, das ist ganz hinten, 6,8%. 6,8% sagen hier, Bevölkerungsaustausch, das ist was, das passiert, ja, am wenigsten. Covid liegt in der Mitte, also da war die These halt, die Impfkampagnen, das ist in Wirklichkeit wirtschaftliches Interesse und so weiter, 14%, aber fast so viel wie Klimawandel. Hier 16,4% vermuten hinter der Debatte um die Erderwärmung einen Plan, der Europa wirtschaftlich abhängig von den USA und China machen soll. Mhm. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber
das ist, ja. Das ist ja völlig schwachsinnig.
Ja. Ja, aber mit 16%, das ist schon eine relevante Zahl.
Ja, das ist wirklich nicht wenig.
Und Sie haben natürlich noch genauer geschaut, wie setzt sich das zusammen? Also geschlechtsspezifisch gab es kaum was. Ja, also Männer hängen eher den politischen Verschwörungen an, Frauen eher den Gesundheitsthemen und so weiter. Aber im Prinzip gab es da kaum geschlechtsspezifische Unterschiede. Beim Alter schon ein bisschen. Ja, je älter, nicht je älter, das stimmt nicht. 40 bis 49, also so mein Alter. Da ist man am ehesten für die Bevölkerungsaustausch und Corona-Verschwörung. Beim Klimawandel, da stimmt's im Alter, ja. Je älter, desto eher stimmst du zu. Warum, kann ich mir jetzt auch gerade spontan nicht erklären, aber vielleicht ist es dir dann einfach egal und der Jugend ist es nicht egal. Das ist vermutlich ein
Faktor. Vielleicht hat das auch was mit Erinnerung zu tun. Also an was für einen Sommer erinnert man sich, an was für einen Sommer nicht und so.
Ja, und was auch klar ist, also höhere Bildung, weniger Verschwörungstheorie. Wo man tatsächlich auch einen weiteren großen Unterschied gefunden hat, war politische Präferenz. Also wenig überraschend, bei den FPÖ, also unseren Nazis, bis zwischen 20% und 30%. Da ist deutlich überm Schnitt. Grünwähler unter 5%.
Ich hatte neulich, war das hier in der Sendung oder war das anderswo? Hatte ich eine Arbeit, die sich angeguckt hat, welche waren das Berufsgruppen oder Bildungsabschlüsse eher zu Verschwörungstheorien oder sowas? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber da war irgendwas ganz Interessantes drin, dass es eine akademische Gruppe gibt. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Vielleicht erinnert sich jemand, der es gehört hat und kann den Link nochmal in die Kommentare posten. Das war irgendwie so, eine bestimmte akademische Gruppe ist besonders anfällig für Verschwörungstheorien, weil sie sich einbilden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu sein, weil sie mal eine Uni besucht haben oder so ähnlich.
Ingenieure.
Wahrscheinlich, ja. Also das entspricht halt meiner Alltagserfahrung tatsächlich, dass Menschen, die Ingenieure oder ingenieurartige Berufe, sag ich mal, haben, eher dazu neigen, wie nennt man das denn? Also diesen Effekt in der Verschwörungstheorie, dass das eine zentrale Macht irgendwie alles steuert oder dass überhaupt alles gesteuert ist. Das sehe ich häufig bei Ingenieurinnen und Ingenieuren.
Ja, also meine Ingenieursthese ist ja, also ich finde die vor allem so im Einstein- und Quantenmechanik-Leugnerbereich und Kosmologie und alles. Mhm. Also wenn ich von da Zuschriften kriege, die sagen, ja, ich habe hier die wahre Weltformel gefunden und dieses hier, dann sind es entweder welche religiösen Spinner oder Leute, die irgendwo aus der Ingenieursrichtung kommen. Und meine Hypothese ist ja dazu da, dass die Leute, die haben wirklich mal Wissenschaft gelernt, die haben Physik gelernt, die ganzen Grundlagen und alles, die ganze klassische Physik haben die alles gelernt und dann auch in dem Beruf gearbeitet und haben halt gesehen, okay, da ist physikalisches Wissen, mit dem kann ich die Welt verstehen. Mhm. Und verstehen, wirklich verstehen. Also wenn du da irgendwie als Ingenieur, keine Ahnung, welche Maschinen baust, Brücken baust, keine Ahnung, was du da, Fabriken, irgendwelche Dinge irgendwie vor dich hinschraubst, was auch immer da du machst, es gibt ja jede Menge, was du machen kannst als Ingenieur oder Ingenieurin, dann weißt du, okay, ich habe hier ein Problem, ich löse das und ich kann mir das alles vorstellen, ich kann quasi das, was ich verwende, kann ich wirklich auch anschaulich verstehen, weil sonst könnte ich es ja nicht bauen. Und dann wirst du konfrontiert mit eben so nicht klassischer Physik, so mit Quantenmechanik, Gravitätstheorie, was du einfach nicht mehr verstehen kannst. Das kann man einfach nicht mehr schlicht und einfach verstehen, ja. Mhm. Die ganze Quantenmechanik, die kann ich rechnen, aber ich kann sie nicht mehr so verstehen, wie ich klassische Mechanik verstehe.
Wieso? Man muss doch nur mit der Hand so einen Fernsehrahmen machen.
Ja, genau. Und dann ist natürlich es durchaus ein nachvollziehbarer Gedanke, dass du sagst, okay, ich verstehe Physik. Ich habe bis jetzt die ganze Physik verstanden. Ich habe mein Berufsleben mit dieser für mich verstehbaren Physik verbracht. Und jetzt kommt hier Physik, die ich nicht verstehen kann. Also muss da was falsch sein.
Das ist so ein Ding. Und ich glaube auch, dass wenn du in einer ingenieursähnlichen Welt existierst oder auf die Welt blickst mit den Augen, die ingenieursähnlich sind, dann hast du natürlich auch ein sehr mechanistisches Weltbild, ein Weltbild, ja, das bei dem ein bestimmter Input einen bestimmten Output erzeugt. Also da ist immer, also man dreht an dem Rad und dann kommt das da raus und das ist immer so und das gehört und so. Und das ist dann halt gerade in der Quantenwelt eben nicht mehr so. Da ist dein Input schon hingucken, ist da schon Input. Was ich mir auch nur erklären kann, indem ich mir so einen Fotorahmen mit meinen Fingern mache, mit dem Daumen und Zeigefinger und so.
Und man darf halt auch nicht vergessen, dass nur an der Uni studieren jetzt nicht zwingend heißt, dass man jetzt großartig was von Wissenschaft versteht. Also natürlich schon, du musst zumindest irgendwie irgendeine Art von wissenschaftlicher Arbeit abliefern, aber
ja, du verstehst dann auch besser was von Statistik und sitzt nicht jedes Mal wie ich wieder Ochs vorm Berg da, wenn dann irgendwie wieder so P gleich. Das, ja, aber das heißt eben noch lange nicht, dass du prinzipiell alles beurteilen kannst, was aus der Wissenschaft
und rausfällt. Vor allem, Wissenschaft ist auch was, das ist wie alles andere, ne? Weil ich irgendwie in meiner Jugend mal irgendwie schnell laufen konnte, heißt das nicht, dass ich mit 70 immer noch schnell laufen kann, ja. Beziehungsweise, dass ich immer noch jetzt irgendwie, weil ich vielleicht mal mit 70 bei irgendwelchen Landesjugendspielen mitgelaufen bin, dass ich immer noch einen guten Überblick jetzt über die professionelle Laufszene habe, weil ich im Schiff Vergleich jetzt.
Aber das ist dasselbe, da kannst du beliebige Hausärzte nehmen. Ja, die haben irgendwann mal Medizin studiert, verfügen über sehr viel, ich sag mal, ja, hausärztliche, alltagsmedizinische Erfahrung, haben aber nicht die leiseste Ahnung, was an medizinischer Forschung passiert. Das erlebe ich ja immer und immer wieder. Also es gibt einige wenige meiner Ärztinnen und Ärzte sind so offen, dass sie sagen, ich weiß ja, was sie beruflich machen, wenn es was Neues gibt, sagen Sie mir bitte mal Bescheid. Mhm. Aber die meisten sitzen da und erzählen dir irgendwie einen vom Pferd, was sie vor 30 Jahren mal für richtig gehalten haben. Ja,
man gibt, bevor sie wieder sich wer beschwert, gibt natürlich auch welche, die sich weiterbilden, selbstverständlich. Aber ja, nur weil du einmal auf der Uni warst, heißt das nicht, dass du jetzt bis an dein Lebensende Experte und Expertin fürs Wissenschaftssystem bist und beurteilen kannst, wie Wissenschaft funktioniert oder ob das, was die Wissenschaft aktuell gerade macht, richtig ist oder nicht. Mhm. Weil dann muss ich mich aktuell mit dem beschäftigen, was die Wissenschaft macht. Und das kann ich nicht mit dem machen, was ich vor 50 Jahren gelernt habe. Ja, ich habe noch eine Geschichte.
Oder bist du noch? Ja, ich habe noch zwei Geschichten mitgebracht hier, du.
Ja, ich habe auch noch eine Geschichte
mitgebracht. Ja, das war super. Ich
habe auch noch zwei Geschichten.
So. Es gibt ja so eine Wenn es um Antisemitismus geht und um das Dritte Reich und so weiter, da wird ja dann gerne die Frage gestellt, was glaubst du denn eigentlich, wie viele Juden 1933 oder 1900 irgendwie, also damals dann als die Nazis an die Regierung gekommen sind, was glaubst du denn eigentlich, wie viele Juden in Deutschland gelebt haben? Und die Antwort darauf ist immer ziemlich verblüffend, weil das war weniger als 1% der Bevölkerung. Es gibt eine sehr schöne Studie, und zwar aus den USA, mit 36.000 Probanden. Die haben geguckt, woher kommt denn das eigentlich, dass Menschen die Größe von Minderheiten überschätzen? Ja, kannst du auch jetzt machen. Wie viele Muslime leben in Deutschland? Du wirst mit Sicherheit, also halb Sachsen wird sagen, zu viele. Die anderen werden wahrscheinlich eine falsche Zahl sagen, weil sie es entweder nicht wissen oder weil sie es halt überschätzen. Das kannst du mit allem machen, was in irgendeiner Form eine Minderheit ist. Die Wahrnehmung ist halt gestört. Der Anteil von Minderheiten wird meistens zumindest überschätzt. Mhm. Und bisher hat man gedacht, das liegt daran, dass man, wenn man zur Mehrheit gehört, sich durch Minderheiten, also das Fremde ist es ja letztlich, bedroht fühlt und dass dieses Gefühl der Bedrohung die eigene Wahrnehmung verzerrt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, dass man mit Minderheiten mehr oder weniger in Kontakt kommt oder häufiger in Kontakt kommt und sie darum als übergroß wahrnimmt. Also gerade wenn du so im gering qualifizierten Dienstleistungsbereich oder sowas, da sind ja sehr oft Minderheiten, sehr oft migrantische Minderheiten beschäftigt, weil eingewandert wird ja immer erstmal in die unteren Schichten. So, was sie gesehen haben ist, in dieser Studie, steht hinter diesem Phänomen nichts anderes, als dass der Mensch unfähig ist, Prozentanteile einzuschätzen. Was ich total
gut.
Das Gefühl der Bedrohung durch die Minderheit, die dann über die Grenze und das Gehirn ist einfach kaputt.
Ja, frag mal spontan, machen eine spontane Straßenumfrage und frag die Leute irgendwie, was ist mehr, ein Drittel oder ein Viertel? Und nicht schnell nachdenken. Selbst wenn ich es dich frage oder du mich fragst, wenn du wirklich so spontan sofort
abrutschst. Ja, genau. Ja, stimmt. Ich habe auch gedacht, was ist das für eine blöde Frage? Und die Viertelsekunde des Gedankens, was denn das für eine blöde Frage, hat aber gereicht, um mir dann darüber im Klaren zu sein, dass ein Viertel natürlich mehr ist als ein Drittel.
Ja, genau. Klar, darum ist auch die 4 größer als die 3. Weiß so man ja.
Sieht's aus.
Ja. Ja, was auch kleiner ist als eine andere Zahl, ist die Zahl, die wir besprochen haben, als wir geredet haben über den Asteroideneinschlag auf der Erde im Jahr 2032, wenn du dich erinnerst.
Ist das nicht jetzt irgendwie null?
Ja, wir sind fast bei 0,003 oder irgendwie sowas liegen wir gerade. Das ist mittlerweile ausgeschlossen, das war mal 3,1%, das war wirklich so der der höchste Wert, den wir seit Aufzeichnungen, wenn man so will, haben, seit wir sowas ausrechnen hatten. Jetzt, wie gesagt, kann man ausschließen im Wesentlichen, dass dieses Ding die Erde trifft, aber natürlich, die Wissenschaft beschäftigt sich weiter damit. Unter anderem hat tatsächlich auch das James-Webb-Teleskop sich den Asteroid angeschaut, weil wir auch wissen wollen, wie groß ist das Teil eigentlich. Hab mir nur sagen können, ja, so irgendwas um die 50 bis 100 Meter oder so ungefähr. Jetzt wissen wir dank James-Webb genau 60 Meter plus minus 7, also kann irgendwas zwischen 50 und 70, also das ist genau. Und mit diesen Daten, nachdem wir wissen, wie groß der ist, kann man dann auch irgendwie die Beobachtungsdaten ein bisschen genauer reduzieren, berechnen und so weiter und auch die Bahn noch ein bisschen genauer berechnen. Und jetzt wissen wir, mit der Erde wird nichts passieren, aber er hat eine Kollisionswahrscheinlichkeit von 2% mit dem Mond.
Huch!
Das ist spannend.
Sind wir jetzt in der Phase, wo das noch ansteigt und dann wieder abnimmt mit dieser Wahrscheinlichkeit?
Aktuell ist er gerade nicht mehr so gut zu beobachten. Müssen wir warten. Aber ich sag, muss sich keine Sorgen machen. Ja, erstens mal, wenn der auf den Mond einschlägt, gibt es auch immer wieder die Leute oder die Befürchtungen, dass dann, dann schlägt der Asteroid auf den Mond ein und dann fliegt der Mond auf die Erde. Nein, also es gibt ein Kinderbuch, das fängt so an. Ich habe es ja nicht gelesen, oder zum Glück habe ich es nicht gelesen. Ich habe mal bin darüber gefragt worden, ein Asteroid schlägt auf den Mond ein und dann fällt der Mond auf die Erde und dann muss sich irgendwie die jugendliche Heldin oder die jugendliche Held, weiß ich gar nicht, irgendwie durch die Apokalypse schlagen oder sowas.
Das ist doch Seven Eves nur für Kinder.
Nee, Seven Eves, da fällt der Mond auf die Erde und der Autor war schlau genug zu sagen, ohne Grund. Wir kennen den Grund nicht, ja. Weil das ist ja nicht relevant, weil es ging ja um eine ganz andere Handlung.
Stimmt,
in dem Fall ist natürlich, es ist kein Billardtisch da draußen im Universum. Ja, im Prinzip schon, wenn ich ein Ding in das andere Ding schmeiße, dann bewegt sich was, aber damit der Mond sich relevant bewegt, muss sich etwas gegen den Mond schmeißen, das ungefähr so groß ist wie der Mond. Also ein 60 Meter Asteroid reicht definitiv nicht aus, um an der Umlaufbahn des Mondes auch nur irgendwas zu ändern. Aber es reicht aus, um den großen Krater zu schlagen. Also der Krater, von dem wäre so ein Kilometer groß ungefähr.
Ja, und auch angenehm tief, sodass man vielleicht auch nochmal ein bisschen Forschung machen kann, oder?
Ja, genau. Und vor allem auch zuschauen. Wir würden gerne mal sehen, wie so ein Krater entsteht. Live zuschauen dabei. Stimmt. Und da zitiere ich jetzt hier Alan Fitzsimmons von der Queen's University Belfast. Wir drücken die Daumen für einen Mondaufprall, sagt er. Weil das wäre schon cool, das zu sehen, weil wir haben zwar damals gesehen, Shoemaker Levy 9, wieder auf dem Jupiter eingeschlagen ist, aber da war es ja nicht auch auf der Rückseite, wo wir gerade geschaut haben, das haben wir auch nicht direkt gesehen, haben viel geglaubt. Wir haben immer wieder mal so Lichtblitze auf dem Mond gesehen, wo Asteroiden eingeschlagen sind, also kleine, das hat man immer wieder mal gesehen, aber jetzt hätten wir halt wirklich den Fall, wir wissen vorher, was für ein Teil das ist, das dort einschlägt. Wir wissen ganz genau, wann es einschlägt. Wir wissen, welche Masse hat der Asteroid, welche Größe hat der Asteroid. Wir können da mit unseren Raumsonden, unseren Teleskopen, wir können da alles
hinrichten. Das ist praktisch das Ding. Im Hinterhof, ja.
Das wäre großartig, wenn der einschlägt. Also jetzt in dem Fall, jetzt ist der Punkt, da können wir uns sehr, sehr wünschen, dass die Kollisionswahrscheinlichkeit steigt. Aber ja, wahrscheinlich wird es auch nicht passieren. Aber wir können noch ein bisschen hoffen.
Und wenn so ein Asteroid einschlägt auf dir, was macht dir das?
Mir macht's nichts, weil ich
Schmerzen. Achso. Das ist ja eine schöne Überleitung jetzt. Was ich in der Vorbereitung oder im Lesen dieser Nachricht gelernt habe, ist, vor 40 Jahren oder über 40 Jahren ist ein US-amerikanischer Umweltpsychologe namens Roger Ulrich dahinter gekommen, dass Krankenhauspatienten nach einem chirurgischen Eingriff schneller wieder gesund werden und weniger Tabletten brauchen, wenn das Krankenzimmer, also wenn draußen vorm Fenster Natur ist, ein Blick ins Grüne und nicht irgendwelche anderen Gebäude.
Ja, das war mir aber bekannt, dass
also das Natur, dass Natur gehört. Und so gesund ist und ne und heilt und wie heißt das hier Endorphine und so weiter. Aber dass man tatsächlich schneller wieder gesund wird, wenn man krank ist, das war mir überhaupt nicht klar. Jedenfalls hat jetzt ein internationales Team von WissenschaftlerInnen unter der Leitung der Uni Wien nachgewiesen, dass das so ist. Weil bisher gehen wir davon aus, dass das so ist, ja, Placebo-Effekt, ne? Also wir erwarten, dass alles gut wird und darum wird dann auch unser Schmerzempfinden ein bisschen besser und so weiter. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sich 50 Leute ins Labor geholt. Schön finde ich, haben Menschenversuche mit Elektroschocks gemacht an denen. Also die haben die Leute elektrogeschockt und ihnen währenddessen drei unterschiedliche Videos gezeigt. Eine Szene mit Natur, eine mit Büromöbeln und eine Innenstadt. Und gleichzeitig haben sie mit MRT, also Magnetresonanztomographie, ihre Gehirnaktivität gemessen. Und wer eine Naturszene angeguckt hat, hat berichtet, dass er weniger Schmerz verspürt und das MRT hat es bestätigt. Das heißt, es ist kein subjektives Phänomen, sondern es ist ein objektives Phänomen in der Schmerzübertragung irgendwo. Haben dann irgendwie noch maschinelles Lernen auf die Daten geworfen, um die Gehirnnetzwerke sich anzugucken und so. Und haben gemerkt oder gesehen, dass die, ich zitiere, die rohen sensorischen Signale, die das Gehirn empfängt, wenn etwas schmerzt, reduziert wurden, wenn eine sorgfältig gestaltete, hochwertige, virtuelle Naturszene betrachtet wurde. Das heißt, du musst noch nicht mal raus in die Natur, du musst noch nicht mal, du kannst das Fenster, das auf das Hochhaus gegenüber guckt, kannst du abhängen mit einem Bildschirm, wo du eine, was habe ich gesagt, sorgfältig gestaltete, hochwertige, virtuelle Naturszene projizierst. Und das hilft dann schon, wenn du krank im Bett liegst. Das finde ich irre. Und dass es kein Placebo-Effekt ist, das finde ich noch krasser.
Ja, das wäre ja jetzt etwas, wo sämtliche Krankenhäuser der Welt sofort mal ihre Innenausrichtung, ihre Innenausstattung.
ja, aber so funktioniert das nicht.
Ach so.
So funktioniert das nicht. Also Erkenntnisse, also wissenschaftliche Erkenntnisse übersetzen sich praktisch nie in Handeln im Alltag, habe ich das Gefühl. Also gerade bei solchen Sachen. Nein, das ist ja ein großes Investitionsding. Da reden zu viele Leute mit. Das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis, die an den Betriebswirten vorbei muss. Und da kommt die nicht dran vorbei. Und an den Juristen kommt die auch nicht vorbei. Das kann man sich sehr gut, ich rede mich gerade in Rage, ich muss vorsichtig sein. Das kann man sich sehr gut am Pflegesystem in Deutschland angucken. Und zwar wirklich am kompletten System. Von der Pflegeversicherung über die Krankenversicherung, die da ja auch mitspielt. Wissen auch nur wenige, dass die Krankenversicherung sich auch an den Pflegekosten beteiligt. Also die Pflegeversicherung, die Krankenversicherung, die Pflege, die ambulanten Pflegedienste, die Pflegeheime und die Gesetzgebung dahinter sich anguckt in Deutschland. Das ist alles komplett im Eimer und es gibt hervorragende Lösungen, die auch mit wirklich empirisch, also die belegen können, dass sie besser funktionieren, sowohl aus dem Ausland als auch in Pilotprojekten im Inland und trotzdem übersetzt sich das nicht ins System und ich glaube, das sind im Wesentlichen die Betriebswirte und die Juristen schuld.
Ja, möglich. Oder der Kapitalismus.
Nee, nicht notwendiger, nee, da bin ich, okay. Nee, also Kapitalismuskritik finde ich immer ein bisschen billig.
Ja, aber Gott, das ist doch da. Dachte ich, mach's mal billig.
Ja, weil du jetzt Werbung machen wolltest, ne?
Nein, ich wollte eine Geschichte erzählen. Ja, okay. Aber das ist, ich wollte nicht sagen, das System ist schuld, weil das ist dann, das klingt dann noch billiger als der Kapitalismus. Aber ja, am Ende ist es das System.
Ja, es ist, ja, am Ende ist es das System, aber Nee, es ist nicht die Gesellschaftsordnung, die das Problem ist. Und wenn ich sage Schweinesystem, dann meine ich immer die gesamte Gesellschaftsordnung. Und das ist zumindest, glaube ich, bei der Übertragung von solchen Erkenntnissen in ja betriebliches Handeln, sage ich mal, weil das sind ja alles Betriebe, liegt, glaube ich, eher an einzelnen Disziplinen. Und am Kapitalismus, wie mir auffällt, als ich sage, dass es Betriebe sind. Ja. Würden diese Dinger nicht betriebswirtschaftlich organisiert werden, sondern würden wir als Gesellschaft sagen, wir wollen, dass bestimmte Menschen in bestimmter Weise versorgt werden, dann würden wir auch mit dem nötigen Geld und den nötigen Strukturen aufkommen. So gesehen ist dann vielleicht doch der Kapitalismus das Problem. Ja,
ja, aber was der Kapitalismus geschafft hat,
was hat er geschafft?
Der Kapitalismus hat das geschafft, was die Gesellschaft bis jetzt nicht geschafft hat, nämlich die erste Deutsche ins Weltall zu bringen. Ja, also es waren ja jede Menge deutsche Männer im All bis jetzt, aber noch keine deutsche Frau und auch noch keine aus Österreich und der Schweiz übrigens. Mhm. Aber jetzt ist die erste Deutsche ins All geflogen und auch schon wieder zurück, Rabea Rogge. Und zwar nicht mit der Europäischen Weltraumagentur oder der NASA, sondern bei einer privaten Mission. Bei einer privaten Mission namens FRAM 2. FRAM deswegen, weil sie nach diesem Polarforschungsschiff aus dem 19. Jahrhundert benannt ist. Da ist irgendwie der Amundsen, keine Ahnung, Scott, irgendeiner von den Fuzzis ist damals mit der FRAM da zum Pol geschippert. Und diese Mission FRAM 2 heißt deswegen so, weil das Raumschiff, das war so ein SpaceX-Raumschiff, so eine Dragon-Kapsel, die mit SpaceX, mit einer Falcon 9 hochgeflogen ist, dieses Raumschiff ist über die Pole geflogen. Das erste Mal, dass Menschen über die Pole geflogen sind. Und Finanziert wurde das Ganze von Jun Wang, der reich geworden ist mit Krypto.
Ach komm.
Ja.
Ah, das und ist ja alles, das ist doch total für, das ist doch, was ist das für eine, das ist jetzt ein Schweinesystem.
Ja? Und der hat sich gedacht.
Dieser komische Drecks, dieser überreiche Fascho aus Südafrika baut eine Rakete, mit der man eine sinnvolle Wissenschaft, das wird finanziert von einem Insel?
Ja, nee, also das würde ich nicht sagen, aber ob der jetzt wahnsinnig viel Wissenschaft gemacht hat, weiß ich auch nicht. Also eben ist dieser Jun Wang, der hat ist Milliardär mit Kryptowährungen reich geworden und der hat halt gedacht, ich fliege gerne mal ins All und dann kaufe ich mir halt ein Raumschiff. Man kann man ja machen, wenn man eine Milliarde hat oder mehr, dann kann ich mir einfach mal hier so eine Dragon kaufen.
Der ist selber mitgeflogen, der ist auch noch ein touristisches Projekt.
Das sind nur Privatmenschen mitgeflogen. Also die haben schon irgendwie eine Ausbildung gehabt, wahrscheinlich, die sind jetzt nicht einfach so eingestiegen, aber die Leute, auch Rabia Rogge, die ist jetzt nicht einfach wie eine reiche Frau, die da sich das gekauft hat, die ist tatsächlich, die ist da durchaus auch qualifiziert, die ist, ja, macht arktische Robotik oder Polarrobotik oder okay. Irgendwie sowas. Also die ist Ingenieurin, ja. Und baut Roboter, die in arktischen Umgebungen eingesetzt werden. Also keine Ahnung, ich habe das so Drohnen, die dann durch das Polarmeer fahren oder solche Sachen. Und ja genau, hat Elektrotechnik studiert und Master und alles und hat tatsächlich eben dann diverse Missionen gemacht, auch eben in Polargebiet und in Spitzbergen und da genau so autonome Boote, die da rumfahren und hat in Spitzbergen anscheinend bei einer so einer Expedition diesen Jun Wang kennengelernt, der anscheinend sich da auch rumgetrieben hat, was er gemacht hat, weiß ich nicht, wahrscheinlich hat er auch da gedacht, da war ich noch nicht, da fahre ich jetzt mal hin und ja, so haben die sich kennengelernt und dann hat, als der Jun Wang da seine Crew zusammengestellt hat, hat er eben unter anderem hier was Filmemacherin Jannike Mikkelsen aus Norwegen und der Polarguide Erik Phillips aus Australien. Und dann hat er die Rabia Rogge halt auch eingeladen. Und dann wird sie gedacht haben, dann fliege ich halt ins Weltall und werde die erste Frau im Weltall. Das mache ich, wenn mir das wer bezahlt, dann mache ich das doch gerne.
Ja,
dann
natürlich.
Nein sagen wahrscheinlich.
Ist mir dann auch egal, was das für ein Fascho ist, aber es kann doch nicht sein, dass die da hochgeflogen sind, keine Wissenschaft gemacht. Das kann doch nicht sein.
Ja, die werden schon Wissenschaft gemacht haben. Also ich weiß nicht, inwieweit das ist wichtig, was sie sagen. Sie haben hier was Himmelsleuchten, also die Polarlichter untersucht. Außerdem also die ersten Röntgenbilder von Menschen im Weltall. Warum sollen die anders ausschauen als die auf dem Boden? Egal, vielleicht tun sie es, weiß ich nicht.
Organe schweben oder so.
Möglich. Ja, okay, gut, das kann ich sogar, ja, das wäre sogar interessant. Aber ich glaube, die Wissenschaft war jetzt nicht vermutlich das, was im Vordergrund stand bei dieser Mission. Weil,
das verstehe ich nicht.
Ja.
Da verstehe ich wirklich wirklich nicht. Ich verstehe das und darum das ist so Milliardäre halt, ne? So, du hast Geld ohne Ende, du kannst dir so eine Nummer leisten. Ja, dann gehst du doch hin und haust noch ein bisschen Kohle auf irgendwelche Experimente, die man da sinnvollerweise auch macht.
Ja, oder ich gebe die ganze Kohle einfach der ESA und sag hier, mach eine coole Mission, fertig.
Ja, oder das, oder du gehst zu irgendwelchen, irgendwie zum DLR und sagst, was wolltet ihr schon immer mal machen? Mhm. Genau, was wolltet ihr schon immer mal machen, aber habt kein Geld dafür, oder, genau. Das ist so, und darum finde ich, ich komme immer mehr dahin, dass ich denke, ja, niemand braucht Milliardäre. Mhm.
Gut, ich lese mal kurz von der Homepage der FRAM-2-Mission vor.
Regt mich das ab oder regt mich das weiter auf?
Yeah, du kannst es, glaube ich, selbst aussuchen.
Okay.
Die Crew wird 22 Experimente durchführen, mit dem Ziel, die menschliche Gesundheit und Performance im Weltall voranzutreiben.
Leistungsgesellschaft muss endlich auch im Weltall ankommen.
Key Highlights sind ersten Röntgenbilder in Space, den Blutfluss zu untersuchen, Growing Mushrooms in Microgravity as Potential Space Crop. Additional studies will explore sleep and stress patterns. So, da kommen sie alle Verschwörungstheoretiker zurück, wenn sie schlecht schlafen. Glucose monitoring, women's hormone health, motion sickness, brain imaging. Ja, also die machen also ein paar medizinische Experimente. Mhm. Und ja, die Polarlichter und so weiter wollen sie untersuchen. Es gibt auf der Homepage, ich tue keine in die Show Notes tun, da gibt es ein PDF, wo die Experimente aufgelistet sind.
Dann will ich mal nicht so sein, aber trotzdem, man braucht keine Milliardäre.
Ja, LMU München ist dabei, sehe ich gerade. Stress
in LMU Space. LMU München, sind das nicht die auch sich den Hyperloop haben aufquatschen lassen?
Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber in der Liste.
Und die mit diesen Flugtaxis, war das nicht auch die LMU? Nee, das war die TU, ne? Die TU waren das mit dem Hyperloop. Ich will jetzt hier niemanden zu sehr bashen.
Ja, ich kenne mir jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, also mit der deutschen und Münchner Hyperloop bin ich nicht,
Bavaria nicht
so vertraut. Aber trotzdem, so oder so, Rabia Rogge ist die erste Deutsche im Weltall. Und sie hat wieder gelandet, also sie bleibt auch. Also das kann man ihr nicht mehr nehmen und will man ja auch nicht nehmen. Warum auch? Also sie ist die erste deutsche Frau im Weltall.
Ja. Cool, cool.
Kann man sich jetzt merken, den Namen.
Rabea Rogge. Und damit kommen wir zur Werbung.
Ja, ich habe jetzt gerade eine große Tour hinter mir, habe auch Frindhörerschaft getroffen, in Siegen zumindest haben sie sich namentlich vorgestellt als Frindhörerschaft. Wahrscheinlich war an den anderen Orten auch der eine oder die andere dabei. Das heißt, ich bin jetzt mal eine Zeit lang zu Hause. Es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel zum Ankündigen. Am 19. April, wer vor dem Ostersonntag noch ein bisschen Wissenschaft sich antun möchte, das heißt antun, ja, besser Werbung machen, wer am vor Ostersonntag noch ein bisschen Wissenschaft haben will, kann nach Wien in den Stadtsaal kommen. Da spielen wir mit den Science Busters. Genauso wie am 23. April in Feldbach, was in der Steiermark ist. Und am 27., das ist ein bisschen so Special Interest vielleicht, zumindest geografisch in Krems, das ist die Stadt, wo ich herkomme, da gibt es das sehr, sehr schöne Karikaturenmuseum. Ich glaube, das einzige Karikaturenmuseum in Österreich, vielleicht sogar im deutschsprachigen Raum.
Nee, in Frankfurt gibt es auch eins.
Echt, ja? Also wir haben da, sind immer so Dauerausstellungen und dann immer Spezialausstellungen. Und seit letztem Jahr ist da Spezialausstellung Simpsons. Da hast du wirklich so, also ganz viel Simpsons-Zeugs und Sekundärmaterial, aber auch Originalbilder von den Simpsons. Und ich war bei der Eröffnung mit dabei, sehr cool, da waren auch die Leute, die diese Dinger gekauft haben. Und das Interessante ist, welches Industriegebäude spielt bei den Simpsons eine große Rolle?
Das Atomkraftwerk.
Das Atomkraftwerk. Und was hat Österreich, was man sich anschauen kann? Weil es lieber
nie in Betrieb genommenes Kernkraftwerk, das aber komplett ausgebaut ist.
Es ist komplett fertig, ein komplettes Kernkraftwerk, das einfach nur nie eingeschaltet wurde. Also wo auch nie radioaktives Zeug drin war. Und darum kann man das besichtigen, kann ich allen empfehlen, in Zwentendorf, nicht weit weg von Krems. Und weil es nicht weit weg von Krems ist, haben sie da auch einen Teil der Ausstellung reingetan. Das heißt, cool. Du kannst im Rahmen dieser Ausstellung so eine Exkursion machen nach Zwentendorf und dann durch das Atomkraftwerk geführt werden und überall Atomkraftwerk haben sie so Simpsons-Dinge aufgestellt, was total cool ist. Da siehst du im Kontrollraum.
Auch diesen Trinkspecht.
Ja, ich glaube, das ist ein Kontrollraum. Also im Kontrollraum hast du da die so die Homer im Kontrollraum und zwischendurch haben sie so diese typischen Simpsons radioaktiven Tonnen aufgestellt, wo Zeug rausläuft und so. Also ziemlich cool. Und im Rahmen dieser Ausstellung gibt es auch immer so ein bisschen Kunst-Wissenschaftsvermittlung. Das nennt sich Kunst, Kaffee und Kipferl. Da kannst du dir die Ausstellung anschauen und wirst dann, kannst du offensichtlich auch ein Kipferl essen, also weiß gar nicht, ja, Kipferl gibt es in Deutschland auch. Also
Gebäck, am Möschen
ein essen. Gebäck, genau. Und das kannst du dir da anschauen und dann hast du da immer Expertin plus jemanden vom Museum. Warum kann ich jetzt die Homepage nicht aufmachen? Das sagt mir gerade, die Verbindung ist nicht sicher.
Ach, ja, vielleicht, weil die Verbindung nicht sicher ist.
Ja, ich habe die doch gestern erst aufgemacht. Aber
also gestern ja noch sicher. Okay, ich halte jetzt meinen Maul. Ja,
aus irgendeinem Grund, vielleicht haben die ein Zertifikat noch nicht gemacht. Aber auf jeden Fall, in dem Fall werde ich jetzt am 27. April gemeinsam mit dem Direktor des Karikaturmuseums, werden wir durch die Ausstellung gehen, führen und dabei über, die Simpsons reden, es wird vermutlich eher der Gottfried, also der Direktor machen und ich werde über Energie reden, Energie, Kernfusion, Kernspaltung und so weiter.
Ja, cool.
Kann man hinkommen, das ist wie gesagt am 27. April, geht am Vormittag los, also 10.30 Uhr vormittags in Krems, falls da jemand hinkommen will und dann vielleicht nochmal checken, vielleicht ist da irgendwie auch noch eine Führung durchs Kernkraftwerk dabei. Die muss man extra buchen auf der Homepage dort.
Aber ich finde das auch cool, was ich in Kernkraftwerken ja so faszinierend finde, ist, man hat ja, wenn man es noch nie gesehen hat, hat man ja immer man denkt ja immer, man hätte dann so die Kommandobrücke der Enterprise und das alles so Hightech, tralala, weil alles, woran man sich erinnert, ist ja dieses blaue Licht. Ja. Und dann kommst du ins Kernkraftwerk und denkst, okay, das sieht hier so ungefähr aus wie auf einer Dampflok.
Ja, so ungefähr.
Riesige Rohre, riesige Ventile, Schieber, alles ist aus Stahl, alles ist irre massiv und grob und das hat mich wirklich sehr beeindruckt, als ich im Kernkraftwerk war mal.
Ja. Also in Österreich ist es ja, da ist kein blaues Licht, weil da strahlt nie was, aber dafür kannst du in den Reaktor reingehen. Die haben den aufgeschnitten, damit du reingehen kannst. Wow. Das ist auch sehr beeindruckend. Also kann ich allen empfehlen, auch unabhängig von der Simpsons-Ausstellung, es gibt immer wieder die Möglichkeit, Führungen zu machen. Meistens muss man sich lange vorher anmelden, weil die halt sehr begehrt sind, aber lohnt sich das dann anzuschauen. Und bevor wir die Werbung beenden, Deutschland-Termin habe ich auch noch am 2. Mai in Passau, Science Busters.
Naja, Deutschland.
Hinkommen. Naja, es ist zumindest hinter der Grenze. Also wir können es gerne abgeben, wir nehmen es vermutlich, wenn ihr es nicht haben wollt, aber es ist noch gehört es zu Deutschland.
Wir machen da ein Crowdfunding. Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.